Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 339 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute noch einmal von Marc präsentiert wird. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja, einiges los rund um den ersten FC Magdeburg. Wenn man so die virtuellen Blätter aufschlägt, findet man da aktuell eine ganze Reihe ganz interessanter Meldungen, die sich um ein Thema drehen, was wir natürlich nachher ja auch aufgreifen werden. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, welches das sein wird. Wir werden aber auf jeden Fall auch über, also sportlich, über das Karlsruhe-Spiel sprechen, haben unsere üblichen Kategorien natürlich wieder mit dabei und gucken auf Darmstadt, da gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten sozusagen und dann haben wir gerade im für unsere Verhältnisse episch langen Vorgespräch schon festgestellt, dass wir auch im sonstiges Bereich einige Sprechthemen haben, die, wie Kerstin sagte, einigermaßen sprechintensiv sind. Also mal schauen, könnte wieder ein bisschen länger werden. Hallo Kerstin, grüß dich.
Einen wunderschönen guten Abend.
Aloha. Und natürlich ist auch Thomas wieder mit dabei in seiner ganzen Fußball-Sachverständigkeit. Grüß dich, Thomas. Hi.
Aha. Tag.
Aha. Na, ich wollte mal nett sein, weißt du? Also.
Ja. Ist alles gut.
Okay. Also, okay. Sehen Sie hier, wie Thomas auf ein Kompliment reagiert? Nein, alles okay. Genau. So, wir springen gleich rein, weil wir tatsächlich eine ganze Menge zu besprechen haben, glaube ich, FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Ich habe eine Sache, die ist eigentlich gar nicht mehr neu und ich habe die jetzt aber die letzten 3 Folgen oder 4 oder so immer vergessen, deswegen bringe ich das jetzt gleich am Anfang. Ich möchte nämlich kundtun und empfehlen und unbekannterweise grüßen einen weiteren FCM-Podcast, den es schon seit einer ganzen Weile gibt. Ich meine, jetzt bin ich ein bisschen auf dünnem Eis, nicht seit dieser Saison, die gibt es schon, glaube ich, schon länger. Jedenfalls Blau-Weißes Bürdegebabbel heißt das Format mit Nina und Adrian. Sehr, sehr schön, dass es einen zweiten FCM-Fan-Podcast gibt. Ich glaube, möchte jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, Nina und Adrian adressieren eher sozusagen jüngere Hörerinnen und Hörer, weil sie selber auch ja eher jüngere Clubfans sind. Aber an der Stelle ein großes Daumen hoch für eure Arbeit, für eure Mühe. Ich finde das richtig cool. Und verlinke auch den Spotify-Link. Das ist das, was ich gefunden habe auf jeden Fall. Also hört da gerne mal rein. Und lasst vielleicht auch mal einen Kommentar und ein Gefällt mir und so Sachen beim Kollegen und der Kollegin da. Wir haben auch mal irgendwann angefangen und haben da sehr, sehr von profitiert, dass Leute gesagt haben, hier gibt es einen Podcast, hört euch den mal an und das möchte ich sehr, sehr gern weitergeben und das hier an der Stelle empfohlen haben. Also Blau-Weißes Bürdegebabbel heißt das Format. Und ihr seid sehr, sehr gern eingeladen, da reinzuhören. Die Folgen sind auch nicht ganz so lang wie unsere, aber haben zumindest schon mitunter auch mal Halbzeitlänge und ein bisschen mehr. Genau, also das dazu. Und dann hat Kerstin sich gerade geoutet als investigativ unterwegs seine Person für diesen Podcast. Hashtag Watergate. Kerstin, was hast du rausgefunden für uns?
Ihr erinnert euch ja, darüber unterhalten haben, über diese Verwirrung, die es gab zum Saisonbeginn um die Maskenpreise im Stadion. Und nachdem ich es tatsächlich am Sonntag das erste Mal dann in dieser Saison endlich ins Stadion geschafft habe, habe ich mir dann nochmal, zumindest bei uns auf der Seite, mal Anzeigetafel angeschaut, wo alle Dinge, die man dort käuflich erwerben kann, aufgeschrieben sind. Und was soll ich sagen? Also die erste Null nach dem Komma beim Wasserpreis war tatsächlich überklebt mit einer weißen Null auf blauem Grund. Und da könnte man natürlich jetzt überlegen, okay, also stand da tatsächlich vorher ein anderer Preis, der höchstwahrscheinlich höher war. Das ist so ein bisschen diese Geschichte, oh, wir haben uns da vertan. Naja, nicht mehr ganz so plausibel erscheinen lässt, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt. Ich kann aber mich nicht dazu äußern, wie es an allen anderen Getränkeständen rund ums Stadion war, aber es ist mir zumindest hinter Block 19 aufgefallen.
Naja, siehst du, und ich habe wie üblich die Speisen- und Getränkestände im Stadion am Sonntag komplett ignoriert und da gar nicht hingeguckt, ehrlich gesagt. Aber wenn es bei Block 19 so ist oder so war, dann nähert das ja auch Thomas' Vermutung, oder ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das letzte Woche hatte, dass man möglicherweise, da rumgetestet hatte und so weiter. Die Erklärung des FCM da eben doch nicht, möglicherweise nicht ganz so stichhaltig sei. Trotzdem kostet das Wasser jetzt immer noch nur den unglaublich günstigen Schnapperpreis von 4 €, ne? Das ist ja weiterhin so.
So ist
Richtig?
es.
Ja, okay, genau. Naja, okay. Also haben wir das hier auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal untergebracht. Also Augen auf beim Wasserkauf. Oh Gott. Naja, aber es ist schon spät.
Bitte
Also
eine Phrase. Das ist bitte eine Phrase.
ist das eine Phrase, ja? Okay, alles
Es
klar.
ist eine gereimte Phrase, dafür müsste es eigentlich sogar 2 Punkte geben.
Gut, mache ich, gebe ich mir, ist kein Problem. Unsere Phrasenpatinnen werden es mir hoffentlich nachsehen. Genau. Ja, weitere Neuigkeiten sind mir jetzt nicht untergekommen. Thomas, hast du noch irgendwie was dir sozusagen aufs Telefon gefallen ist, FCM-mäßig oder so? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst würde es wohl hier drin stehen, vielleicht in dem Ding. Gut, fein. Dann haben wir das auch und nähern uns in großen Schritten dem Karlsruhe-Spiel, schieben aber natürlich noch den Nachwuchs ein. Da ist zu berichten, dass ja, die U23 tatsächlich gegen den VfL Halle 96 gewonnen hat. Also 2:1 war da das Endergebnis. Genau. Und damit haben wir jetzt in der Oberliga die Tabellenführung übernommen. Das ist sehr schön. Neben den üblichen Verdächtigen aus der ersten Elf, also aus der ersten Mannschaft, spielte unter anderem auch Brian Teixeira in der Startelf. Der
Mensch,
tatsächlich. Was denn?
der nächste Jugendspieler des FCM, der es in U23 zum Stammspieler geschafft hat. Das ist ja unfassbar. Muss man sich mal
Genau.
vorstellen. Ein Spieler, der im Afrika-Cup-Finale gespielt hat, spielt dann in der Oberliga. Das ist ja mega geil.
Genau. Naja, und er hatte auch einen nicht unwesentlichen Anteil am Erfolg, weil er nämlich wurde wohl selbst gefa also hat einen Elfmeter verwandelt, wurde wohl selbst gefoult. Und das war dann auch der 2:1 Endstand. Vorher traf Tarek Chahed in der 33. Minute zum 1:0 durch einen direkt verwandelten Freistoß. Und Herr Böke, ich weiß seinen Vornamen leider nicht, vom VfL Halle 96, hat dann nur 3 Minuten später ausgeglichen. Und wie gesagt, besagter Brian Teixeira dann mit dem 2:1. Das heißt, der FCM hat jetzt 14 Punkte nach 6 Spielen. Halle und Auerbach, die auf den Plätzen dahinter folgen, haben jetzt jeweils 13. Und dann folgt auch schon Krischow, das Problem hatten wir letzte Saison schon, mit 10 Punkten. Also da gibt es jetzt schon so ein kleines Dreier-Spitzenfeld, wenn man so vorsichtig sein wollen würde. Der FCM ist aber als einziges Team noch ungeschlagen. So. Die U19 hat 4:1 gegen Hansa Rostock gewonnen in der, und das muss ich jetzt vorlesen, weil ich jetzt endlich mal den kompletten Namen dieser Liga mir hier mal aufgeschrieben habe, in der U19 DFB Nachwuchsliga Vorrunde Gruppe B. So. Ist das nicht großartig? Genau. Also ich nochmal, weil es so schön war, U19 DFB Nachwuchsliga Vorrunde Gruppe B. So, in besagter Gruppe B spielen 8 Mannschaften. Unsere U19 belegt da den 7. Platz aktuell mit 6 Punkten nach 7 Spielen. Die ersten 3 Plätze, da sieht man schon, dass es da doch einen gewissen Abstand gibt, belegen Wolfsburg mit 17 Punkten und Union und der HSV mit jeweils 14. Ja, die U17 war eigentlich in der U17 DFB Nachwuchsliga Vorrunde Gruppe E. Bis dato ganz gut dabei, hat aber jetzt ist dann 0:7 bei Dynamo Dresden verloren, ist trotzdem Dritter in auch einer Achtergruppe mit 13 Punkten. Vor uns sind noch Raba mit 18 und Cottbus mit 16. Und jetzt muss ich den Fußballexperten fragen, weil du da Ahnung hast. Die ersten,
Ach
also die
so.
ersten, die, na die ersten drei, also weil Vorrunde und so. Das heißt also, die ersten 3 Plätze spielen dann noch so eine Art Meisterschafts-Playoff-Endrunde am Ende aus oder wie? Okay, ja. Dann ist das so. Okay, aber da ist die U17 auf jeden Fall im Leistungsvergleich zumindest relativ gut dabei, muss ich sagen. Und dann ist mir aufgefallen, das ist jetzt völlig abseitig, fand ich aber irgendwie krass. Wenn ich da richtig geguckt habe, ist Jena in der U17 in der Gruppe mit Wiesbaden, Saarbrücken und irgendwelchen anderen Einheiten da unten im Süden und Südwesten. Und dann frage ich mich, wie sowas passieren kann, weil die ja, also das ist ja ewig lange Fahrt. Ja, so. Und wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, na gut, Hansa ist auch weit. Aber Dresden und so, das ist ja zumindest schon mal noch Wolfsburg, Union, ist ja zumindest noch halbwegs regional. Aber pff, fand ich krass. Also, ja, merkwürdige Gruppeneinteilung. Genau. Ja, so viel zum Thema Nachwuchs. Und dann noch eine schöne Nachricht von unseren Frauen. Die haben nämlich beim FC Karlsruhe Jena 2 mit 3:2 gewonnen. Nicht so stark war, dass sie 2:0 geführt haben und es dann nochmal shaky wurde hinten raus. Aber unsere Spielerin Giese hat dann in der 4. Minute der Nachspielzeit den 3:2 Siegtreffer noch erzielt. Also ganz, ganz stark. Wir sind da jetzt in der 12er Liga auf Platz 4 mit 7 Punkten nach 4 Spielen. Tabellenführerinnen sind die Frauen von Raba 2 mit 12 Punkten und dann folgt Viktoria Berlin mit ebenfalls, Viktoria Berlin und Hertha mit ebenfalls jeweils 12 Punkten dahinter. Genau, also auch da sei nochmal verwiesen auf die Spielberichte. Entsprechend findet ihr alles auf der FCM-Homepage. Die Sachen der Frauen ja entsprechend auch. Genau, fein, schön. Das also als Vorgeplänkel, Gesundheit. Achso,
aber schon, was? Nee, aber es ist schon interessant zu sehen, wenn man also... Wenn man mal so guckt, Gruppe H, ich habe jetzt gerade nochmal angeguckt, hier Gruppe H in der
Du bist jetzt bei den Junioren?
In der U19 ist ja wirklich eine reine, wenn man Hertha mal rausnimmt, aber rein geografisch eine reine Oststaffel.
Ja, genau.
Aber wenn man dann mal guckt, die anderen Ostmannschaften in den anderen Ligen so, bis auf Union, ist keine dabei, die auch nur im Ansatz unter die ersten drei kommt in seiner jeweiligen Staffel.
Mhm.
Das ist schon ziemlich auffällig. Also wie gesagt, wir mit 6 Punkten aus 7 Spielen, Rostock mit 4 Punkten aus 7 Spielen. Dann, wenn du mal guckst, wollen wir noch irgendeinen Ossi-Club hier. Erfurt 3 Punkte. Ja, und dann eben, wie gesagt, da hast du halt die Ostgruppe da, sag ich mal, mit Dresden, Leipzig und Cottbus auf den ersten 3 Plätzen. Aber das ist schon krass, wie ja, ich will jetzt nicht sagen schwach, aber dass man dann doch relativ weit weg davon ist, wirklich auch konkurrenzfähig zu sein, ja, ist schon interessant. Also, wenn du das bei uns in der Staffel siehst, jetzt zum Beispiel mit Wolfsburg und Hamburg, 17 Punkte, nach 7 Spielen schon 11 Punkte hinten dran, das ist schon ein gehöriges Brett, ja.
Ja, das ist so, das stimmt. Ja, naja, aber das bringt dann eben sozusagen diese Form von Leistungsvergleich und den neu strukturierten Ligen halt auch mit sich. Ich meine, unsere U19 war ja letzte Saison auch nicht in der Bundesliga, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und sind jetzt sozusagen neu hier zusammengewürfelt und ja, also da ist halt da offensichtlich schon nochmal ein ganz anderer Wumms hinter. Aber es muss ja dann eben Anspruch sein, ja, quasi zu den Mannschaften aufzuschließen und da eben konkurrenzfähig zu werden.
Denke ich mal. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist das ja. Halte ich das für nicht so wichtig. Das ist halt nur auffällig, ja. Aber ich halte das jetzt auch nicht für so wichtig, dass du da jetzt unbedingt mit Mannschaften wie Wolfsburg und Hamburg konkurrenzfähig sein musst. Wichtig ist, dass du hier eine vernünftige Ausbildung machst und dass du es irgendwie schaffst, dass dann vielleicht doch der ein oder andere mal den Sprung schafft. Mhm. Das ist, glaube ich, entscheidender.
Ja.
Als jetzt hier eine Platzierung in der Junioren-Bundesliga, was die letzten Endes, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es gibt auch viele, viele U20, U21 Weltmeister, von denen man heute nichts mehr hört. Also von daher, gerade auch in Deutschland, ich habe da mal vor ein paar Monaten mal eine interessante Aufstellung gesehen, dass von Mannschaften, die jetzt dann im Juniorenbereich richtig gut waren, die Spieler, da sind teilweise Spieler dabei, von denen hörst du heute gar nichts mehr. Also die spielen nicht mehr in der Regionalliga.
Mhm.
Also daran siehst du eben, das ist halt, das hat halt dann auf sich doch relativ nicht die Aussagekraft, die man sich vielleicht vorstellt dabei.
Mhm. Ja, wahrscheinlich nicht, hast du recht. Nichtsdestotrotz darf auch das Magdeburger NLZ da weiter oben gerne mitspielen. Ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn du halt als Jugendspieler das Gefühl hast, du bist ja konkurrenzfähig und so. Das macht dann, glaube ich, schon auch nochmal was. Genau. Gut, okay. Wollen wir Karlsruhe machen? Oder habt ihr noch andere Sachen vorab? Nee. Gut. Kerstin auch nicht. Dann machen wir das doch und jetzt hier nochmal kurz eine Kapitelmarke und dann starten wir mit dem Thema Choreo, würde ich sagen. Das hat ja ganz schön Wellen geschlagen, die ganze Nummer hat mich, muss ich ehrlich sagen, zwischenzeitlich auch dolle emotionalisiert, wobei ich da auch Transparenzhinweis momentan von diesem ganzen Thema, naja, Rechtsradikalismus und so weiter, ziemlich getriggert bin. So, das hat zu tun mit den Wahlergebnissen hier in Brandenburg, unter anderem und dem Umstand, dass wir jetzt dann im Brandenburger Landtag also 30 Sitze für die Faschistinnen und Faschisten freihalten müssen und dass es hier bei mir im Dorf, wo ich wohne, eben auch Menschen gibt, naja, die diesen Leuten dann eben auch ja, mit 30% aktiv in diesen Landtag helfen und mich das natürlich beschäftigt und anfasst und insofern habe ich dann zumindest diese ganze Berichterstattung rund um die Choreo, die da beim Spieltag stattfand. Ja, das hat mich schon auch irgendwie alles so ein bisschen, so ein Stück weit emotionalisiert. Also das sozusagen als Transparenzhinweis vorab. Aber wir müssen da schon, glaube ich, schon drüber sprechen, weil die halt ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und ich würde gerne, eben weil ich schon auch den Eindruck habe, dass dieses Thema momentan wieder so hyper, ja, ich weiß gar nicht, also sozusagen so überhitzt diskutiert wird und dann ja auch schnell die Medien auch bei der Hand waren, unter anderem NTV mit so einer Headline hier, Nazi-Banner und so Geschichten, da gerne erstmal so ein bisschen sortieren und vielleicht ja das Thema mal so anfangen, dass wir mal irgendwie überlegen, was wissen wir eigentlich so und was wissen wir auch nicht. Also was ist Spekulatius und ja, genau, da so ein bisschen reinsteigen. So, also, was wissen wir eigentlich über diese ganze Nummer? Also ich glaube, was wir wissen, ist, dass es eine Choreo gab, die jetzt objektiv von außen betrachtet erstmal ganz schick aussah, auch auf jeden Fall mit Rauch und Spruchband und allem drum und dran. Was wir auch wissen, ist, dass es, weil es halt vom Vorsänger Podest so kundgetan wurde im Stadion, dass es eine Choreo war, die der Fanclub Köthen organisiert und durchgeführt hat. Wer sich damit mit der Materie beschäftigt, wird wissen, dass der Fanclub Köthen auch schon ein sehr, sehr alter Fanclub ist, so, also auch sehr, sehr verwurzelt und so, lange schon dabei. Genau, und was wir auch wissen, ist, dass es einen Spruchband gegeben hat. Und diese Schwenkfahnen mit einer Symbolik, die, ja, kann man glaube ich schon so sagen, so Anleihen hatte beim, ich weiß, wie sagt man denn da, Logo, Wappen des Ministeriums für Staatssicherheit in der DDR. Also das, gewisse Ähnlichkeiten sind da sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Und es gibt eben dieses Spruchband, oder diesen Spruch, der da halt gezeigt worden ist. Und jetzt formuliere ich das mal bewusst vorsichtig. Um das nicht zu werten, nicht gleich zu werten. Das ist sozusagen auch ein Text, der auch sozusagen von einer Band gesungen wird, so, die offenbar, es wurde dann hinterher publik, offenbar bei einem rechten Label oder Vertrieb oder so unter Vertrag ist oder so, also jedenfalls da die Musik vertreibt. Sind das jetzt erstmal so die Sachen? Also ist das irgendwas vergessen, irgendwas verpasst? Aber es
Nee, vielleicht sollte man aber auch noch mal genau sagen, was das sehr lange Spruchband überhaupt für einen Text hatte,
Ja, schieß los.
nämlich schützt die Heimat vor fremden Fahnen, schreitet voran und habt kein Erbarmen.
Ja.
Und das hat ja durchaus schon ein bisschen martialischen Eindruck.
Ja.
Und nun bin ich nicht die Habe ich jetzt nicht die super Einblicke in sämtliche Choreo-Historien und so weiter, aber habe meistens schon ein gutes Gefühl, wieso, weshalb was gemacht wird. Aber an der Stelle war ich tatsächlich auch raus. Und wir haben dann nach dem Spiel auch darüber diskutiert, was das eventuell für einen Hintergrund haben könnte, weil es zumindest auch aus unserem Fanclub auch einigen so ging, dass die erstmal dachten, wir haben es gelesen und hatten erstmal so ein Fragezeichen im Gesicht.
Das ist interessant, weil das bei mir, also ich hab ja von dem Spruchband, also von dem, was da drauf stand, erst hinterher erfahren, weil ich ja in dieser Choreo drin stand, ne? Also ich war auf der Nord, jetzt haben wir auch schon ein bisschen preisgegeben, wo wir das Spiel verfolgt haben. Also ich halt auf der Nord, ganz normal wie immer. Thomas zu Hause vorm TV und du, Kerstin, also haben wir vorhin auch schon verraten, im Block 19. Ne? So, das heißt also, du hast jetzt hattest quasi den perfekten Blick auf die Choreo. Ich habe es halt hinterher erst gesehen, was da drauf stand, und mich hat das gar nicht irritiert im ersten Moment. Also bevor sozusagen dann diese Meldung kam, wo da dieser Bezug hergestellt wurde zu diesem Text und dem Umstand, dass eben auch eine Band, ja da, ja da, gerade schon gesagt, diese Zeilen benutzt. Wobei man da eben zum Beispiel auch fragen kann, und das würde ich jetzt mal also zumindest von dem, was ich weiß, in die Kategorie, weiß ich nicht, packen, so also Henne und Ei, was war zuerst da? Ne? Also diese Zeilen, die dann irgendwann eine Band übernimmt, kann man ja auch denken, oder sozusagen die Band, aus der dann sozusagen den Fanclub dieses Ding entlehnt. Ne? So. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe das erst später gelesen, auf den Fotos, die dann sozusagen rumgingen, und mir war dann der Bezug eigentlich intuitiv sofort klar, bevor halt diese ganzen anderen Sachen da kamen, weil sozusagen ja klar war, okay, Fanclub Köthen. Und wenn man, weil, also so, wenn man sich mit Köthen ein bisschen beschäftigt, dann weiß man auch, dass das sozusagen, ja, weiß nicht, ob man das so sagen kann, Grenzgebiet ist, aber das ist halt umkämpft, ne? Mit sozusagen unseren Freunden aus dem Süden Sachsen-Anhalts. Und mit diesem Hintergrund habe ich den Satz dann schon verstanden, ne? Und habe so gedacht, okay, also das kann, also bezieht sich jetzt aus meiner Sicht auf diese Auseinandersetzung da mit, die halt in Köthen stattfinden, mit Fußballbezug. Und habe da jetzt erstmal gar nicht irritiert darauf reagiert. Irritiert war ich erst, als dann tatsächlich diese ganzen Meldungen kamen und das ganze Thema dann so ein bisschen ja, unangenehm explodiert ist, sozusagen. Aber spannend, dass ihr da gleich im Stadion so ein, ja, euch da gefragt habt,
Na, weil diese
was da wohl hinter stimmt.
Information, wer sozusagen Urheber ist, wer verantwortlich ist für die Choreo-Idee, die wird natürlich nicht durch das gesamte Stadion getragen,
Ja
sondern,
klar,
wie
genau.
du sagst, das erfährst du, wenn du auf der Nord stehst und es vom Vorsängerpodest hörst. Ne?
Genau.
So.
Genau. So, also das ist sozusagen jetzt erstmal das, was Sache ist. Es gab dann eben diese Informationen, dass also auch eine Band, ja, diese Zeilen verwendet, und dann ging es ab. Dann ging es halt erwartbar ab. Ich kann mal berichten, was in meinem Umfeld passiert ist, was mich dann auch relativ schnell genervt hat. Also plötzlich kriegte ich Texte und Nachrichten von Menschen, die mit Fußball relativ wenig zu tun haben, aber natürlich wissen, dass ich FCM-Fan bin, die über diese Sachen gestolpert sind. Und ich war dann in so einer Situation mehrfach tatsächlich in den letzten Tagen, auch hier bei mir vor Ort, wo ich darauf angesprochen wurde, ne? Und sozusagen in der Situation war, wo ich plötzlich erklären sollte, warum jetzt unsere ganze Kurve rechtsradikal ist. Also so, ne? Also und so nehmen die Leute das offensichtlich auf, ne? Und also sozusagen die nicht interessiert, also die nicht so sehr interessierten Leute, und ich als Fußballfan muss mich dazu verhalten. Das nervt mich tatsächlich, weil ich, also es ärgert mich. So, und genau, also das ist passiert, und medial, wie gesagt, wurde es ja auch gleich aufgegriffen, sodass jetzt, naja, so ein bisschen das Problem darin zu bestehen scheint, dass dieses Spruchband, also so sehe ich das jetzt mal, eine ganze Kurve in eine bestimmte Ecke stellt. Und ich mich zum Beispiel in dieser Ecke nicht zu Hause fühle, ganz im Gegenteil, ich wäre sehr, sehr gerne in einer ganz anderen Ecke. Aber das ist halt jetzt einfach faktisch passiert, ne? So, und es gibt ja dann auch ein unfassbar aussagekräftiges Statement des FCM dazu, was ihr ja wahrscheinlich auch gelesen habt, wo so sinngemäß drin stand: Ja, haben wir zur Kenntnis genommen, sprechen miteinander, schöne Grüße, so ungefähr, ne? So. Frage ist jetzt, was machen wir jetzt damit? So, ja, genau, Punkt. Offene Frage. Gebe ich mal an Kerstin. Wie geht's dir denn jetzt eigentlich mit dieser ganzen Situation? Weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade so das Gefühl, naja, da ist eben, ja, also so wie ich es gerade gesagt habe, ne, da ist jetzt halt eine Kurve irgendwie in, wahrscheinlich, vielleicht, eventuell ungewollt, weiß ich nicht, das ist der Teil, wissen wir nicht, in Verruf geraten. So, und irgendwie geht es mir dann nicht gut mit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Für mich hat das auch verschiedene Ebenen. Weil wir jetzt gerade in so einem Spannungsfeld sind, dass zum einen genau es diese Pauschalverurteilung gibt, sage ich jetzt mal, aber Verurteilung in Anführungsstrichen, dass alle auf der Nord das so empfinden, weil die haben sich ja versammelt hinter diesem Bruchband. So. Also erstmal so dieses Thema Sippenhaft. Dann hatte ich bisher eigentlich immer das Gefühl, dass das Blog Rouge eher eine in die andere Richtung gehende Grundhaltung hat, ohne dass es sehr übermäßig politisch geworden ist. Und ich mich halt frage, was macht das mit den Akteuren? Dann, dass ich mir vorstellen könnte, dass natürlich jede Aufmerksamkeit auch erstmal Aufmerksamkeit ist und vielleicht dann erst an zweiter Stelle kommt, was ist der Grund dafür? Ne? Also weil das jetzt über unsere Fanszene wieder gesprochen wird, ist ja ein Fakt.
Ja, das stimmt.
So.
Ja.
Und auch durchaus sehr kontrovers gestritten wird, aber glaube ich, dass eher in interneren Foren. Also, dass natürlich Medien und gerade überregionale Medien da relativ schnell mit ihrem Urteil sind, das ist geschenkt so. Weil das vielleicht auch gerade in gute Schubladen passt, in denen sogenannte Fußballfans sowieso schon drin wohnen. Aber das nehme ich mal außen vor. Was ich noch interessant. So, und dann ist halt die Frage, gibt es irgendwann doch so einen Punkt, wo sich Akteure von Block U vielleicht doch äußern wollen.
In welche
Weil es
Richtung denn?
vielleicht einfach zu viel, weil sozusagen jetzt der ganze öffentliche Diskurs in eine so komische Richtung abdriftet, dass sie selber sagen, okay, jetzt ist irgendwie ein Punkt erreicht. Aber ich glaube, dass der bei diesem Thema und jetzt noch nicht erreicht ist, ehrlicherweise. Und zumal sie ja auch ansonsten sehr geschlossen darin sind, dass sie eben nicht mit Medien reden und dass sie nicht sich erklären, außer Dinge, die man vielleicht im Planet lesen kann. Also das wäre jetzt vielleicht so eine Aufgabe für euch, beim nächsten Heimspiel zu schauen, gibt es vielleicht im Planet irgendwie nochmal drei Zeilen dazu? Keine Ahnung. Das ist sozusagen diese Gemengelage, wie ich sie sehe, was ich aber sehr spannend fand, und das kam gerade von auch älteren Fans, auch durchaus Mitgliedern bei uns im Fanclub, die zum Beispiel dann eher auch noch ein Problem damit hatten, dass auf einmal dieses gar nicht mal so stark verfremdete Wappen des MFS benutzt wurde. So. Und die dann schon sagen konnten, dass vielleicht ja, Menschen, die da bis vor 35 Jahren eher negative Erfahrungen gemacht haben mit den Mitarbeitenden dieses Ministeriums, dass sie sich dadurch vielleicht schon auch durchaus getriggert gefühlt haben könnten. Und dass natürlich die Frage ist, warum nutzt man ausgerechnet dieses Wappen? Erinnert mich allerdings auch wiederum an eine Diskussion, die es gab, als es darum ging, diese ganzen neuen Häuser, also die neu gebaut wurden nach dem Stadionumbau, gab es auch auf einmal viel, viel mehr quasi kleine Gebäude auf dem Stadiongelände. Und da gab es ja die Idee, dass sozusagen wohlverdiente große Fanclubs Wände davon bekommen und die nach ihrem Gusto gestalten können. Da gab es, glaube ich, zu Kommando East Zeit, die hatten auch einen Spruch, der auch sozusagen eine Vergangenheit hatte. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber auch da gab es durchaus eine längere Kontroverse. Mensch, wieso habt ihr jetzt einen Spruch ausgewählt, war es auch vom MFS, ja, irgendwie so, oh Gott, ich bin Historikerin, ich müsste das eigentlich alles wissen, aber egal. Auf jeden Fall, es gab schon mal von einem anderen Fanclub Dinge, die sich bezogen haben auf DDR-Vergangenheit und MFS. Und ja, da war auch dann eine ganz große Diskussion, was waren da zuerst da und gibt es Dinge, die man bewusst missverstehen möchte? Auch das muss man ja heutzutage auch immer noch so ein bisschen mitdenken. Ja? Menschen lieben es ja auch, Dinge ganz bewusst falsch sehen zu wollen, einfach um der Debatte dann, die man drumherum stricken kann. Also es ist spannend und ich bin mir nicht sicher, dass der Fanclub, als er sozusagen die Idee hatte, damit gerechnet hat, welche Kreise das sieht.
Ja, gut, das können wir, das können wir nicht wissen. Also ja, keine Ahnung, dieses ganze Thema Schwenkfahren und so weiter, da muss ich ganz ehrlich sagen, also da bin ich noch gar nicht angekommen. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein extra Themenfeld, wo ich aber auch sagen muss, dass ich verstehen kann, dass Leute, die möglicherweise unter der Stasi sehr, sehr gelitten haben und dann heute jetzt ins Stadion gehen, sich da schon angefasst fühlen. Das kann ich nachvollziehen. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen sogar. Was ich mich halt frage, um jetzt nochmal auf diese, naja, auf diese Liedzeile oder diesen Spruchbandtext da so zurückzukommen, kann man nicht wissen, was das für Reaktionen hervorrufen kann, so. Also das ist so, also ist es sozusagen klug, dann genau diese Zeilen zu nehmen, wenn die Informationen, also wenn ich wissen kann, dass da auch eine Band, die ja nun auch noch aus Magdeburg ist und so, diese Liedzeilen auch verwendet, wenn man dann doch irgendwie schon damit rechnen kann, dass diese Reaktionen dann entsprechend eintreten, so. Also das ist halt so eine Sache, die mich da so beschäftigt, wobei ich auch noch mal sagen muss, ich weiß nicht, wie viele Leute das gemacht haben. Ich hatte das, ja, weiß ich nicht, Glück, Pech, kann man jetzt beurteilen, wie man möchte, aber ich habe jedenfalls dieses Lied ist mir geschickt worden. Ich habe mir das angehört, so, und wenn ich jetzt den Kontext, der da noch zugepackt worden ist, also Stichwort Nazi-Label und so weiter, wenn ich den nicht hätte, ja, und mir nur das Lied anhöre, dann ist das für mich, ich mag, also ist jetzt nicht meine Musik, ne, so, aber erstmal ein relativ martialisches FCM-Lied, würde ich mal sagen, so, also das finde ich gehört da auch nochmal zur Wahrheit dazu, so, also da ist jetzt, also ich habe da jetzt in dem, was ich da verstehen konnte, bei der Art und Weise, wie das Lied vorgetragen worden ist, jetzt keine, weiß ich nicht, nationalsozialistischen oder antisemitischen oder sonst irgendwelche Inhalte ausmachen können, sondern dann, da geht es tatsächlich um Fußball. Also das möchte ich an der Stelle auch nochmal gesagt haben, weil ich das wichtig finde, weil wir heute auch in einer Welt sind, in der einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Sachen sehr hart verkürzt werden und dann eben so Labels verpasst werden und man guckt dann gar nicht mehr dahinter. Also weiß nicht, wer die Gelegenheit hat, sich das Lied mal irgendwie zu beschaffen oder anzuhören, kann sich das ja auch mal anhören. Aber genau, also das ist sozusagen die Frage, die mich halt beschäftigt, ist das irgendwie, also klug, so eine Zeile zu verwenden und nimmt man da nicht möglicherweise, und also das ist ja das, was mir jetzt gerade tatsächlich passiert, in Kauf, dass das ganz komische Kreise zieht und Leute sich da zu verhalten, also sozusagen in eine Situation gezwungen werden, sich dazu verhalten zu müssen, so, und ist, also muss man das tun, ist sozusagen so die Frage, die mich umtreibt, auf die ich keine Antwort habe, ne? Weil ich auf der anderen Seite auch sagen kann, na gut, oder auch verstehen kann, wenn ein Fanclub da eine Choreo macht, dann wird dieser Fanclub sich da was bei denken, und dann kann, und das ist auch wieder so eine Sache, dann kann ich nicht wissen, weil ich mit den Menschen nicht gesprochen habe, was deren Intentionen dahinter waren, und dann kann man, ja, da ist man sozusagen dann irgendwie im Bereich der Spekulation. Also wisst ihr, was ich meine? So, ist das irgendwie, weiß ich nicht, sensibel genug oder so? Keine Ahnung. Helft mir mal aus. Also ist es verständlich, was ich jetzt gerade hier sozusagen ergieße oder nicht?
Aus meiner Sicht schon. Aber wie gesagt, es kann, glaube ich, nicht die Erwartungshaltung unserer werten Hörerschaft sein, dass wir das Ding jetzt aus allen Seiten beleuchten und da am Ende irgendwie eine allumfassende Meinung zu abgeben. Einfach, da fehlt uns einfach viel zu viel Kontext.
Genau.
Also ich finde es völlig in Ordnung. Also es war sozusagen nach dem Spieltag der Aufreger des Spieltags. Deswegen, klar, wir reden darüber. Aber wie wir jetzt, glaube ich, auch schon gut mitgeteilt haben, da sind einfach sozusagen jetzt auch andere Akteure gefragt, die sich äußern müssten, um da vielleicht noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen.
Genau, also es gibt ja auch Akteure, die sozusagen nichts dazu sagen im Moment. Weiß nicht, ob das noch passiert oder so. Also der Verein, wie gesagt, hatte dieses knappe Statement. Und das ist übrigens auch eine Sache, die ich sehr interessant finde, die ich auch bei mir wahrgenommen habe in meinem Umfeld, so, dass super schnell, als diese Information in der Welt war und das sozusagen skandalisiert wurde, so ein reflexhafter Ruf nach, naja, Block U muss jetzt dazu Stellung nehmen, sozusagen kam. Und dann kam eine Stunde später schon, warum haben die noch nichts gesagt? So, und dann dachte ich mir so, wow, kleinen Augenblick mal. So, und also ich persönlich, ich glaube, das habe ich jetzt auch schon deutlich gemacht, habe den Wunsch, dass die sozusagen, dass der Fanclub oder wer auch immer da die Choreo gemacht hat, vielleicht sich dazu nochmal irgendwie verhält. Ich formuliere das bewusst jetzt nicht als Forderung, sondern einfach nur als Wunsch, eben weil das jetzt auch für Personen einfach Konsequenzen hat, die sich zu einer Sache verhalten müssen, die sie im Prinzip nicht verzapft haben. So, aber dieses ganze reflexhafte, ja, Block U muss dazu was sagen. Also für mich, also man hat sich dazu jetzt noch nicht geäußert, so, aber für mich ist das auch gar nicht verwunderlich, weil was man auch vielleicht an der Stelle nochmal einflechten muss, ist, und das war so der erste Gedanke, den ich da sofort hatte, naja, Block U, es sind ja jetzt nicht die Borg, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass sozusagen Block U, dass alle Menschen, die sich zu Block U zugehörig fühlen, so miteinander verbunden sind und so eine Art kollektives Bewusstsein haben, so, sondern Block U ist ja auch eine homogene Gruppe mit verschiedenen Gruppen und so weiter. Das muss man einfach nochmal wissen. Und
heterogen.
Eben. Hab ich homogen gesagt?
Ja.
Geil. Naja, das, ich war dann noch bei den Borg verhaftet. Nee, und also der Punkt, den ich machen will, ist, in der Vergangenheit war es ja immer mal schon auch so, dass es sozusagen Themen gab, zu denen dann Block U als Block U gesprochen hat. Aber soweit ich das im Kopf habe, waren das auch immer Sachen, wo es da vorher auch noch sozusagen Abstimmungsprozesse gegeben hat, weil das dann Statements sind, hinter denen sich dann wiederum alle, die da Block U gestalten, irgendwie auch wiederfinden müssen. Und das ist jetzt nicht in einer halben Stunde gemacht, so, sondern da muss man schon auch, glaube ich, mit verschiedenen Menschen mal reden und so weiter und dann überhaupt auch zu einer Haltung kommen und dann auch zu der Haltung, will man dazu was sagen oder nicht. Insofern wundert mich das jetzt überhaupt gar nicht, dass da jetzt noch nichts passiert ist. Ob da noch was passiert, weiß keiner. Wir werden ja dann, weiß ich nicht, beim nächsten Heimspiel im Planet mal gucken können, ob dazu was passiert ist, ob dazu was gesagt wird. Das hast du ja schon gesagt, Kerstin. Aber das sei an der Stelle da eben auch nochmal gesagt, dass ich das schon auch interessant finde, was es da auch dann sofort für eine Erwartungshaltung gibt und was es dann also für damit bei Leuten verbundene Vorstellungen geben muss, wie das sozusagen wie so eine große, große Tribüne eben funktioniert. Ja. Das ist eben nicht ganz so einfach. Aber ich glaube, ihr Leute da draußen hört uns beschäftigt das Thema auch und arbeitet schon auch in uns. Und ich finde es eben so unterm Strich schon problematisch, dass wir da jetzt wieder in der Ecke stehen, dass da viele, viele Leute einfach in der Ecke gestellt werden, die da, glaube ich, weder hingehören noch drin noch sein wollen. Jetzt kann man natürlich, könnte man, das werden wir jetzt heute nicht mehr machen, aber nochmal die Frage danach stellen. Naja, wer da jetzt welchen Anteil hat und wir wissen natürlich auch, dass der Medienbetrieb jetzt nicht mit großen Differenzierungen funktioniert und so weiter, aber ja, am Ende des Tages gibt es ja auch immer noch die Leute, die das so ein bisschen in Anführungsstrichen losgetreten haben mit der Choreo und so und vielleicht gibt es ja da nochmal irgendwie eine Info, was da so dahinter steckt. Genau, ja, weiß nicht, ob wir es dabei belassen können. Thomas ist jetzt schon eingeschlafen wahrscheinlich, aber
nee, alles gut.
ich habe jetzt gerade so das Gefühl, also erstmal Befindlichkeit geäußert, Situation versucht darzustellen, wie sie sich für uns darstellt. Puh, mehr können wir jetzt gerade nicht machen, oder? So. Ja.
Nö.
Okay, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass uns dieses Thema noch ein bisschen weiter beschäftigt. In diesem Zusammenhang übrigens eine interessante Side Note. Ich hatte mir tatsächlich da mal die Stadionordnung versucht anzugucken. Es ist kein vergnügungssteuerpflichtiges Ding. Stehen interessante Sachen drin. Ist aber, glaube ich, auch ein Papier, was es halt einfach irgendwie gibt. Und was, sagen wir mal vorsichtig, flexibel, also in einigen Teilen recht flexibel wahrscheinlich gehandhabt wird und so, aber gut, andere Sache. Gut, dann wecken wir mal Thomas wieder mit auf und werden sportlich zum KSC-Spiel. Thomas, du hast den großen, großen Vorteil gegenüber Kerstin und mir, dass du quasi nicht die Stadionemotionen noch mit antragen musstest, weil du es ja sozusagen so gesehen hast. Deswegen frage ich dich jetzt mal direkt, wie war es für dich? So, was war es für ein Spiel? Was hast du für Eindrücke? Hau mal raus.
Gut, gutes Spiel von beiden.
Okay.
Starke Anfangsphase vom FCM, die dann auch folgerichtig mit einem Tor belohnt wurde, auch wenn das natürlich ein kapitaler Bock von dem Abwehrspieler von Karlsruhe war. Aber ja, du bleibst halt drauf, Amici bleibt drauf, Artig geht den Weg gut zum Torwart hin, steht da gut zwischen Tor und dem Verteidiger, so macht den Raum dazu, dass das für den Verteidiger schwer macht, dorthin zu spielen. Und dann weiß der nicht so richtig, was mache ich jetzt eigentlich? Und in dem Moment, wo er sich vielleicht darüber im Klaren ist, was er machen will, ist er bald weg. Mhm. Amici macht es dann gut, nimmt sich die kurze Ecke dann vor, weil der Torwart natürlich in der Situation nicht mit einem Ballverlust rechnet, dadurch natürlich die kurze Ecke auch weit offen ist. Ja, da steht es 1-0, also ist mal so ein Ball aus 4 Metern, das kann man dann schon, ja, darf dann auch gerne drin sein. Ja, und dann hatte ich so den Eindruck von Minute zu Minute, ich weiß nicht, wie das im Stadion war, aber ich hatte so vor dem Fernseher den Eindruck, FCM war jetzt, ich will nicht sagen, war dann damit erstmal zufrieden, aber ich hatte so den Eindruck, dass man dann so ein bisschen auch versucht hat, erstmal mehr zu verwalten, und Karlsruhe wurde dann von Minute zu Minute besser, und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die von dem Rückstand jetzt irgendwie beeindruckt waren. Also die haben dann weiter ihren Stiefel runtergespielt und wurden, finde ich, von Minute zu Minute dann auch besser. Ich weiß nicht, wie das jetzt im Stadion von euch wahrgenommen wurde, aber ich fand vom Fernseher sah das schon so aus, dass die beim KSC gesagt haben, naja, mein Gott, da liegen wir halt eins so hin, wir machen schon unsere Tore. Also das war so meine Eindruck, den ich hatte. Vielleicht könnt ihr das aus der Stadionperspektive aus anders nochmal schildern, aber ich hatte halt genau diesen Eindruck.
Also ich muss sagen, aus meiner Stadionperspektive, also die Karlsruher machen ja in der 24. Minute das 1-1. Für mich kam das überraschend. Also für mich kam das so ein bisschen aus dem Nichts. Ich weiß nicht, wie Kerstin es gesehen hat, aber da dachte ich so, okay, wo kommt das jetzt her? Und ich fand auch uns bis zu dem Punkt einfach sehr, sehr gut. Also das sah schon gut aus. So, es gab ja dann auch kurz nach dem Ding von Amici oder irgendwann vor dem 1-1 jedenfalls noch dieses Kopfballding von Heber, der aber abseits gewesen wäre, oder beziehungsweise was glaube ich nicht gezählt hätte, weil Igoné abseits gewesen ist an der
Übrigens schon
Stelle.
nur abseits und ist zum Ball gegangen, ja.
Genau, so, und ich fand uns eigentlich, also ich fand der FCM war super im Spiel, und von Karlsruhe war wenig zu sehen. Und dann fiel aus meiner Nordtribünenperspektive dieses 1-1 ziemlich aus dem Nichts. So, wie war das für dich, Kerstin? Ähnlich?
Ja, also ich fand auch, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Anfangsphase war. Und dann ist uns irgendwie spannenderweise, nee, andersrum, ist dem KSC spannenderweise genau das passiert, was uns in der Woche davor in Köln passiert ist. Die waren brutal effektiv.
Ja.
Und das sozusagen dann so kurz auch hintereinander. Puh. Also ich fand schon, dass man dann so gemerkt hat, ja, es wurde aber, finde ich, in der zweiten Halbzeit noch krasser, weil da sich schon wieder so auch Spielzüge eingeschlichen haben, von denen wir alle nicht begeistert sind. Hashtag hintenrum spielen. Und wo es dann gefühlt alles wieder zu langsam wurde. Also wo es dann auch keine Konter mehr gab, wo irgendwie ja, die Karlsruhe-Spieler auch einfach immer uns noch auf den Füßen standen und wo wir schon wieder so ein bisschen immer so müh langsamer wirkten. Und dann war es am Ende tatsächlich so, dass das nochmal sehr wackelte, obwohl es diesen schönen Ausgleich gab. Ja,
Genau.
das hätte ausgehen können für jeden. Also das wahrscheinlich war es jetzt gut, dass es dann so ausgegangen ist.
Ja, aber den Eindruck hatte ich, jetzt springen wir ein bisschen, wir müssen gleich nochmal zurück zu den Toren von Karlsruhe, aber den Eindruck hatte ich tatsächlich auch so hinten raus, dass das auch gut, also dass Karlsruhe das Spiel auch schon hätte, also das war wieder Stadionperspektive, dass auch Karlsruhe das also Spiel hätte gewinnen können, das ging in der zweiten Halbzeit ja schon ganz gut ab, so, und klar, wir hatten dann halt noch unter anderem von Ito, diesen Lattentreffer, wo ich mir denke, ey Mann, wie schmal ist so eine Scheißlatte, weißt du, und wie präzise musst du den eigentlich lupfen, dass der dagegen fliegt, was soll das alles, genau, aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zu den Gegentoren von Karlsruhe, mal wieder Frage an Thomas, ich fand, dass das kein Zufall war, dass beide Tore über unsere linke Abwehrseite fallen, rechte Abwehrseite fallen, über die linke Offensivseite von Karlsruhe, weil ich uns da nicht gut fand, in der ersten Halbzeit, also irgendwie Igoné, Musonda, die Abstimmung hat da an einigen Stellen aus meiner Sicht, Nordtribünen-Sicht, nicht gut gepasst. So, und beide Tore macht Karlsruhe natürlich auch, also beide wunderschön. Ja, also das von Vanicek, das 2-1, das ist schon cool, wo ich mir dann so ein bisschen die Frage stelle, naja, ist man da zu weit weg oder ist es einfach gut gemacht? So. Und beim 1-1, das ist ja so eine Muschelei da an der Grundlinie, wo dann, glaube ich, ein paar Karlsruher Spieler, naja, dann eben Gegenspieler binden und der Dude, der das Ding dann macht, also war ja dann am Fünfer oder kurz davor ja relativ frei, ne? Also das war schon so gewollt und mein Eindruck war, dass Karlsruhes Trainer uns da schon auch also vielleicht eine kleine Schwachstelle ausgeguckt hat, keine Ahnung. Bestätigst du das mir oder ganz anders?
Ja, also beim 1-1 ist das schon abenteuerlicher da hinten. Also,
Die Verteidigung, unsere Verteidigung.
ja, also was Musonda und Igoné da veranstalten auf der rechten Seite in der Situation, das ist ja schon, das ist schon krass. Also, lassen sich damit auch mit einem einfachen, ja, jetzt kein direkter Doppelpass, aber mit einem einfachen Doppelpass lassen sie sich da wirklich billig ausspielen. Der Linksverteidiger von Karlsruhe macht es dann aber auch gut, geht runter zur Grundlinie, zwingt dann auch Reimann zu einer Reaktion, dass er da eben den kurzen Pfosten zumacht, legt ihn dann gut zurück und da ist eben auch wieder das Ding, was du eben auch oft bei uns siehst, was man letzte Saison auch schon immer wieder gesehen hat. Es laufen alle Verteidiger, alle Defensivspieler laufen wieder zur Grundlinie und keiner deckt den Raum ab. Also gerade Heber, weil ich mir gerade nochmal angucke, gerade Heber, ich weiß nicht, warum er da in der Situation, der steht da zusammen mit, man kann es ja nicht erkennen, wer der Spieler ist, aber da stehen halt zwei FCM-Spieler bei einem Angreifer, was halt auch hanebüchen ist in der Szene. Und der Karlsruher, der Sechser, der dann das Tor macht, der steht da völlig blank und braucht dann bloß ins Tor schieben. Also das ist halt auch wieder nicht gut verteidigt. Das geht links los, weil der Raum viel zu groß ist, den Wanicek dann bekommt. Der steht da fast an der Auslinie, kann den Ball dann aller Ruhe stoppen. Und ja, und dann gehen besonders an Ügoné so ein bisschen halbherzig hin. Ügoné bleibt dann stehen, anstatt weiter drauf zu gehen. Ja, Musonda kommt dann nicht mehr hinterher, läuft auch gar nicht mehr hinterher, trabt dann so in den 16er, guckt dann zu. Ja, dann ist es einfach, dann ist es auch gut gespielt, er legt den Ball schön zurück und so ein bisschen auf den so höher Elfmeterpunkt. Aber wie gesagt, wenn du da auch ein bisschen, dich ein bisschen cleverer anstellst in der Szene, in der Verteidigung und da eben nicht alle wieder zur Grundlinie runterlaufen, ist diese Szene wahrscheinlich auch durchaus noch im Zentrum zu verteidigen, ja.
Ja.
Und ja, und das 2-1, ich meine, man weiß doch, dass der Wanicek Fußball spielen kann. Das ist ja nur, der ist ja jetzt nicht erst seit 3 Spielen in dieser Liga. Den kennt man ja nur auch schon aus den Duellen, die man schon seit 2 Jahren hatte. Weiß ich nicht, ob man den in so einer Szene wie beim 2-1, ob man den da jetzt wirklich so blank stehen lassen muss. Warum da Musonda einfach nicht näher dran ist. Also das ist dann wieder so, also Musonda, finde ich, sieht bei beiden Toren nicht gut aus. Beim 1-1 hat halt Ügoné auch noch eine kleine Aktie mit dran. Aber es ist eben auch, und das sieht man ja auch wieder, dass da reicht dann auch wieder ein langer Ball, den kriegt Karlsruhe dann unter Kontrolle beim 2-1. Und dann verlagern sie es gut. Ja, dann geht der Ball rüber auf die rechte Seite und da sieht man eben, Musonda ist halt viel zu weit weg vom Wanicek. Also das ist, und dann dreht er sich da auch weg und hält dann Arsch hin. Anstatt da drauf zu gehen auf Wanicek, dreht er sich weg und oh, bloß nicht die Brust treffen oder das Gesicht, sondern dreht sich da weg und hat dann keine Kontrolle, weiß gar nicht, was passiert. Und ja, das Tor ist dann natürlich auch schick, ja. Also
Ja,
muss man
ich
schon
wollte
sagen.
sagen,
Also das
also.
Tor ist dann natürlich auch, ja, und das meine ich aber damit. Du weißt doch, dass der Typ ein verdammt guter Fußballer ist. Und du weißt doch auch, dass der, und deswegen verstehe ich nicht, warum man in der Szene 5 Meter wegsteht und den halt wirklich dann diese Zeit gibt dann auch und dann eben, als er aushört zum Schuss, da so eine halbherzige Drehung dann macht und dann so, ah, weiß ich nicht, das ist halt, ja, ist nicht gut verteidigt. Und Reimann kann man in der Szene gar keinen Vorwurf machen.
Nee,
Also
gar nicht, gar nicht. Ja, sehe ich auch so.
man kann vielleicht darüber diskutieren, ob er vielleicht ein, zwei Schritte zu weit vorne steht. Kann man sicherlich drüber diskutieren, aber ich glaube, also eine Schuld kannst du dem Torwart da überhaupt nicht geben. Das ist halt auch von Wanicek einfach ein Sahnetor. Und ja, nicht gut verteidigt. Ist einfach
Ja,
so.
genau. Nicht gut verteidigt, geil gemacht. So, und ja, dann steht es da eben 2-1 und
Beim
ja,
Torjubel
jetzt,
ganz kurz noch,
ja.
beim Torjubel siehst du eben, da reichen 3 Karlsruher, um gegen 6 Magdeburger ein Tor zu erzielen. Und das darf nicht sein.
Ja.
Das darf einfach nicht sein, dass dort 3 Karlsruher, davon sind 2 auch nur involviert in der Szene, dass das reicht, um gegen 6 Magdeburger dann ein Tor zu erzielen. Wenn man ein Tor dazu nimmt, sogar noch 7. Also, das ist einfach auch nicht gut verteidigt.
Ja, genau. Naja, es geht dann jedenfalls mit diesem 1:2 in die Halbzeit und dann macht Christian Tietz wieder Christian Tietz Dinge, nämlich er wechselt. Also Barış Artık musste dann wieder runter, El Zain musste runter, für ihn, also für Artık kam Ivan Bocu, für El Zain kommt dann Krempicki und der Kollege Musonda wird durch Philipp Herrscher ersetzt. So, und hinten raus war ja dann wieder viel zu lesen, wieder gute Wechsel, dann halt auch dieses, also wie ich finde, wunderschöne Tor von Hercher, können wir auch gleich nochmal drauf gucken und so weiter. Und das ist ja nun wirklich krass, gruselig, langsam auffällig, dass Christian Tietz offenbar im Moment wirklich einen guten Lauf hat, was so Wechsel betrifft. Ich frage mich bei sowas dann immer, naja, aber wenn sozusagen immer, also immer ist natürlich jetzt wieder übertrieben, aber wenn mit einer relativ großen Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit die Einwechselspieler treffen, warum spielen die denn dann nicht gleich von Anfang an? So.
Ja, das frage ich mich bei Herrscher inzwischen tatsächlich, weil ich fand, wenn er jetzt reingekommen ist, war das eigentlich immer gut. Ich fand das auch besser als Musonda auf der rechten Seite. Ich fand Musonda auf der linken Seite am Anfang der Saison stärker, muss ich sagen. Rechts gefällt er mir nicht so.
Geht mir genauso, geht mir
Ich
genauso,
fand
ja.
ihn in den Spielen gegen Elversberg und gegen Braunschweig auf der linken Seite richtig gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil du dann eben auch mal einen hattest, der dann auch mal mit dem linken Fuß auch mal zur Grundlinie durchgelaufen ist. Das hast du jetzt gar nicht mehr. Und ich finde, da auf der rechten Seite, wie du schon gesagt hast am Anfang, dieses Zusammenspiel mit Ügoné passt in meiner Meinung gar nicht. Also das sieht man halt bei dem 1-1, da ist keine Absprache vorhanden, gar nichts. Also vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch ein Sprachproblem, kann natürlich auch sein, ja, dass man vielleicht sich so noch nicht so verständigen kann. Aber ich denke mal, Englisch werden beide sprechen, also von daher sollte das eigentlich keine große Thematik sein. Ja, also ich würde gerne einen Herrscher mal von Anfang an sehen auf der Position, anstelle von Musonda oder Musonda dann eben wieder nach links.
Ja, genau. Ja. Ja, aber es ist schon kurios. Also da, wie gesagt, habe ich mich gefragt, warum spielen die denn da nicht einfach gleich, wenn gleich es natürlich auch ein totaler Luxus ist, wenn du die bringen kannst und dann knipsen die halt, ne? Zu dem Tor von Hercher. Ich weiß nicht, wie das am Fernseher war, aber im Stadion war es ganz interessant. Also die Vorlage kam ja von Ito, der irgendwie auf der rechten Seite dann auftauchte. Und da schon, das muss man schon auch sagen, der kam in der 60. Minute, glaube ich. Lass mich kurz checken. Jo, für Amici. Und das schon interessant war, also da war man mal rechts, mal links und so, und das hat dann schon, glaube ich, Karlsruhe nochmal vor eine Aufgabe gestellt. Aber bei dem Tor fand ich es ganz spannend, dass Hercher sozusagen so zwei, dreimal in dieser Szene, ich weiß nicht, ob man das in der Wiederholung sehen kann, aber der fordert an verschiedenen Stellen, während Ito den Ball hat, sozusagen den Ball so und bewegt sich sozusagen irgendwie auch Richtung Tor und will da angespielt werden und so weiter, kriegt den Ball dann auch. Und was für ein geiler Kopfball. Also was einfach für ein geiler Kopfball von Philipp Hercher. Also das war schon auch einfach im Stadion geil. Ich mag ja auch so Tore, wenn du dann sozusagen im Stadion schon, also wenn du sozusagen sehen kannst, das geht jetzt, dauert jetzt einen Moment, weil der Ball eben sehr platziert, aber nicht scharf geschossen oder geköpft ist. Und du dann schon weißt, okay, jetzt schlägt er gleich ein so. Und dann sozusagen diese Euphorie dann halt losschwappt. Das war geil. Also das war im Stadion, war das schick. Muss ich schon sagen. Schöner, schöner, schöner Treffer von Hercher. Ich wusste gar nicht, dass er so ein Kopfballspiel hat.
Ja
Aber
gut,
nehme ich.
muss man natürlich auch ein bisschen, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, um Gottes Willen, aber er wird halt auch aus 4 Metern, ist die Flanke, also es ist ja keine Flanke, die ist lange unterwegs ist, er wird ja schon scharf auch, ich sag mal, angeschossen in dem Sinne, er läuft halt in diesen Ball rein, Ito macht das dann auch richtig gut und nimmt halt dieses Tempo von der Flanke, kann er halt gut mitnehmen und dann fliegt er halt da schön rein. Also ich glaube, Hercher konnte es auch gar nicht anders machen in der Szene. Also wenn er ihn irgendwie anders nimmt, geht er sonst wohin. Also er muss es halt genau so machen, wie er
Ja,
es auch in der
genau.
Szene
Ja,
macht.
ja. Ja,
Ja, also
ja.
von
Aber er will den Ball auch
daher,
dahin haben, so. Also, das ist sozusagen mein Punkt, glaube ich. Und
von
kriegt.
daher, ja. Aber ich würde gerne vorher, bevor wir über das 2-2 nochmal, ich würde gerne vorher nochmal über, ich muss es wirklich so sagen, inzwischen, also ich finde, das ist, glaube, also ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, der beste Transfer von Ottmar Schork, seitdem er hier ist, Martin Kars. Der Typ, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt und auch die Woche davor, ich finde, der Kerl, der macht so viele Sachen einfach richtig und vor allem verhält er sich für mich wie ein Stürmer. Also es gab eine Szene vor dem 2-2, da stand es noch 2-1 für den KSC. Da steckt Ito einen Ball in den 16er. Das ist für mich Paradebeispiel, Unterschied Mittelstürmer diese Saison. Mittelstürmer-Karikatur letzte Saison. Das ist wirklich, er steckt den Ball in den 16er, Kars wird dann vom Karlsruher gut abgegrätscht. Ich glaube, ich sage, letzte Saison hätte man einen Spieler von uns gesehen, der am Boden sitzt, die Arme ausbreitet und meckert. So ein Kars, was macht Kars? Kars merkt in der Situation, scheiße, ich komme jetzt irgendwie nicht so richtig an den Ball, bin am Boden. Und rollt sich dann aber und verhält und bleibt aber trotzdem vor dem Gegenspieler, also zwischen Ball und Gegenspieler, damit er in dem Moment, wo er aufsteht, wieder an den Ball kommt. Das sind für mich so diese Kleinigkeiten, die dieser Martin Kars einfach unheimlich gut und unheimlich richtig macht. Und das ist für mich Mittelstürmer. Ein Spieler, der geil darauf ist, einen Ball zu haben, der geil darauf ist, ein Tor zu erzielen und nicht geil darauf ist, beim ersten Kontakt zu versuchen, einen Elfmeter zu schinden. Das ist einfach ein richtig geiler Stürmer und es macht unheimlich Spaß, dem zuzugucken. Und deswegen ärgere ich mich auch so dermaßen über den Borku oder Borchu, dass er den Ball, wo sie da zweigen, eins, warum legt ihr den nicht einfach quer?
Hat keiner verstanden.
Warum spielt der den Ball nicht einfach auf Kars, dann steht es da 3-2. Nein, da will er unbedingt, dann steht er auch völlig beschissen zum Ball und will dann mit dem rechten Fuß, mit der Innenseite, aus der Position heraus, wo du schon siehst, da kriegt er keinen Druck hinter. Also, und dann rollt er den Ball da zum Torwart zurück. Ich hab so geflucht vom Fernseher, also da wäre fast die Fernbedienung geflogen, weil ich mir so dachte, spiel doch den Ball einfach rüber. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, so ging es uns. Wie war denn die Szene, die Thomas gerade beschreibt im Block 19, Kerstin? Weil ihr habt die ja von hinten gehabt dann wahrscheinlich, ne?
Lautes Gefluche aller Orten.
Ja, das war auf der Nord sehr, sehr ähnlich, wo man da ja auch schon wieder sozusagen die Fäuste halt zum Jubel schon sozusagen gereckt hatte, weil das muss zwingend ein Tor sein, also Entschuldigung.
Ja.
Und
ja.
So, und jetzt kann man, also ich habe eine Ahnung, wie Thomas da jetzt gleich drauf reagiert, aber ich sag's trotzdem.
Komm jetzt bitte nicht mit dem Alter.
Doch.
Nein, oh nee, hör auf, nein.
Ich hätte jetzt gesagt, er lernt das noch, aber.
Nein, nee, also
okay.
Sorry. Nee,
okay, okay.
Sorry. Also das lerne ich in der C-Jugend, dass ich im 16er besser postierten Mann anspiele. Das hat nichts
okay.
mit dem Alter zu tun. Das ist
Na,
einfach
gut,
Egoismus okay. gewesen in der Szene, mehr nicht.
Na,
Das hat
gut.
nichts damit zu tun, dass er 19 ist oder keine Ahnung. Das ist Egoismus gewesen, mehr nicht. Der muss den Ball da rüberlegen und da ist mir egal, ob der 19 ist oder 35.
Na gut,
nee.
Okay.
Nee.
Okay. Ich hab mir das fast gedacht, deswegen ja, vorsichtig eingeflochten sozusagen. Ja, naja, das war halt so eine dieser mehreren Szenen, wo wir halt, glaube ich, dann gut das 3-2 machen können und unterm Strich, ich weiß nicht, ich hatte nach dem Spiel so das Gefühl, weiß nicht so genau, was ich jetzt mit der Partie machen soll. Jetzt, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeschaut hatte und nochmal den einen oder anderen Text dazu gelesen habe, ja, wäre, glaube ich, ein Sieg auch, also hätte man schon sagen können, war jetzt nicht unverdient, so. Und ich weiß jetzt gar nicht so ganz genau, ob Karlsruhe noch wahnsinnig großartig viele Chancen hatte, selber das 3-2 zu machen. Aber vom Gefühl her, so wie das Spiel war, habe ich mir so gedacht, naja gut, ja, die sind schon, glaube ich, auch bei einem ruhenden Ball oder so, dann schon auch immer mal vielleicht noch für ein Tor gut. Also hätten wir uns, glaube ich, auch nicht unbedingt beklagen können, wenn es andersrum ausgeht. Ne? Und insofern darf man mit dem Punkt, glaube ich, dann hinten raus auch ganz, ganz zufrieden sein, oder?
Ja, na ja, klar, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, zu der Ito-Szene.
Ja.
Das ist, also wenn man sich mal überlegt, also Ito macht ja alles richtig. Also du,
ja.
kannst, du kannst es ja, oh, ich sehe die Szene gerade nochmal mit Bordschuh, Alter.
Hasskappe.
Gottes Willen. Also nee, also da wäre ich verrückt. Er hat 20 Meter gefühlt Zeit, den Ball rüber zu spielen und dann so eine Waldroller, also bitte. Nee, aber zu der Szene nochmal mit Ito, ja. Ein Kumpel hat es ganz gut gesagt, wir haben Dienstag telefoniert, er hat es ganz gut gesagt, er hat auch gesagt, oh, wie viel Pech kann man eigentlich haben? Er sagt, Thomas, vergiss bitte nicht, wir haben letzte Woche in Köln so viele Löffel Glück gefressen. Ich
ja,
glaube,
das
da wäre das einfach des Guten zu viel gewesen. Und ich glaube, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, ja. Also wir hatten ja letzte Woche in Köln so viel Glück. Ich glaube, da wäre jetzt dieses 3-2 von Ito, das wäre so die Sahne auf der Torte gewesen dann, oder die Kirsche auf der Torte. Es ist schon, aber ist natürlich bitter, weil er alles richtig macht, ja. Läuft gut ein, nimmt den Ball super an, überluft den Tor und dann denkst du dir so, Scheiße.
Ja, genau. Na, wir waren auch schon alle dabei, sozusagen Luft zu holen, also, um dann halt rumzubrüllen und zu freuen. Weißt du, so, und dann siehst du, also es ist genau wie mit dem Herrscher-Tor, nur halt eben mit einem anderen Ausgang. Der Ball ist lange in der Luft und so plopp auf die Latte und denkst du so, fuck.
war aber auch ein super Ball von Gnaker. Ja, und dann ist es halt wirklich, ja, dann ist das Pech. Also das ist dann schon, aber wie gesagt, ich glaube, die Aussage mit den Löffeln Glück da in der Vorwoche, das trifft es ganz gut. Also ich finde das 2-2, da muss man sich jetzt nicht für entschuldigen, also gar nicht. Ich finde, das ist ein super Ergebnis. Also wenn wir vor den Spielen gegen Köln und Karlsruhe sagten, wir gehen damit 4 Punkte raus, hätte ich sofort unterschrieben, ist eingetreten, hast aus den Spielen 4 Punkte geholt. Klar, hast zu Hause jetzt wieder nicht gewonnen, aber ich sag mal, du hast halt auch gegen eine starke Karlsruher Mannschaft nicht verloren. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Was
ja,
gutes, also ich fand, das war einfach von beiden ein gutes Fußballspiel. Gut, du hattest wieder so eine Phase drin. Wir haben dann auch wieder, ich glaube, 35 Minuten lang nicht aufs Tor geschossen, muss man, gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Ich glaube, das war so zwischen dem 1-2 bis dann zu einer Chance von Kars. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu. Also wir hatten auch wieder eine lange Phase, wo halt auch keine Torschance rausgesprungen ist. Aber trotzdem grundsätzlich ist das 2-2 ein super Ergebnis gegen Karlsruhe. Ich glaube, können wir sehr zufrieden mit sein.
Ja, genau. Na, zumal, was ja auch zur Wahrheit dieses Spiels gehört, wir halt nach einem Rückstand, nach einem Doppelschlag, der es ja war, von Karlsruhe auch zurückgekommen sind. Ne? Und dann halt noch das 2-2 eben machen.
Ja, wir haben aber auch eine Führung verspielt. Muss man auch sagen.
Und haben auch eine, ja, das stimmt. Auch das stimmt, ja, aber weiterhin ungeschlagen ist auch ganz cool. Kerstin, auf einer Skala von 1 bis 10, wie froh bist du, dass wir nicht Tabellenführer sind nach dem Spieltag?
Du meinst wegen Hashtag Stadionneubau jetzt?
Auch, aber auch diesem ganzen anderen Hype, der da rumgekommen wäre. Also, ja.
Ich kenne genügend Menschen, die sich in den ersten Minuten Screenshots von der Tabelle gemacht haben. Dabei soll es vielleicht dann auch erstmal gut sein, weil wir erinnern uns und ich muss da leider die böse Historie mal hervorkramen. Wir waren auch in der letzten Saison für ein paar Minuten Tabellenführer.
Das
Danach wurde
stimmt.
es nicht schön.
Das stimmt. Aber ich glaube, nach 6 Spieltagen Platz 3 in der Liga ist trotzdem auch vollkommen okay. Ich glaube, dass inzwischen auch, na gut, du hast halt immer so ein paar Euphorikerinnen und so, aber ich glaube, das Umfeld inzwischen und so der Verein sowieso, die können das auch ganz gut einschätzen. Ich fand das ja vor dem Spiel sehr sympathisch, was da aus Karlsruhe kam, die ja auch sinngemäß gesagt haben, naja, wir sind jetzt da oben dabei, aber wir wissen halt, Saison ist lang, ist eine Momentaufnahme. Okay, das sind jetzt zwei Phrasen. Also alles ganz entspannt, wir drehen jetzt hier nicht durch und ich bin irgendwie schon auch sehr froh, dass, naja, dass uns die Tabellenführung erspart geblieben ist, weil ich glaube sonst, ja, weiß ich nicht, hätten wir vielleicht wieder so ein bisschen den Hype-Train. So ist es okay, fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Thomas weiß wahrscheinlich aus dem Kopf, wie viel Punkte wir jetzt haben.
12.
12, naja, das lässt sich doch schon sehr, sehr gut an. Und dann könnten wir uns eigentlich mit Darmstadt befassen, oder? Haben wir noch was vergessen zum Karlsruhe-Spiel, was wichtig war? In meiner Liste steht jetzt hier nichts mehr. Bochum und Kars haben wir besprochen. Tabellenführerfrage auch. Ja, machen wir weiter, oder?
Wichtig
Sehr
sind die
gerne.
12. Wichtig sind die 12 Punkte.
Genau.
Wichtig ist auch, dass du nicht verloren hast, weil unten haben auch alle gewonnen. Oder was heißt alle, aber einige, unter anderem auch Darmstadt.
Und wie?
Ja, da kommen wir jetzt genau zu Darmstadt, würde ich sagen.
Ja, perfekte Überleitung, Thomas. Saugeil. Genau. SV Darmstadt 98 ist unser nächster Gegner. Der SV Darmstadt 98 hat dafür gesorgt, dass ja, Schalke mal wieder ein bisschen unentspannter ist. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu.
Alter, da brennt ja die Hütte wieder lichterloh, ey.
Aber ich habe mir vorhin, also bevor wir jetzt hier gleich zu den
Leute.
ganzen Statistiken kommen und so weiter, ich habe mir vorhin auch zur Vorbereitung für heute Abend auch diese Zusammenfassung noch angeschaut. Schalke Darmstadt. Also Leute. Du führst zu Hause 3 zu 0.
Ja.
Leute, und frisst dann in der letzten Viertelstunde noch irgendwie drei Tore und kriegst insgesamt, also was? Das ist ja unfassbar. Also das ist ja wirklich unfassbar. Also ich meine, da geht es jetzt um Darmstadt. Will jetzt gar nicht so viel auf Schalke rumhacken. Aber alter Schwede, es geht nicht. Also, so, und dass die dann da den Trainer und den Wilmots dann feuern, das ist für mich auch vollkommen nachvollziehbar. War aber schon interessant und ich bin sehr gespannt, Thomas. Du musst jetzt auch gleich wieder, also du bist ja auch sozusagen Werder-Aficionado, das heißt also, du kennst den Herrn Kofeld, glaube ich, auch ein bisschen genauer. Kommen wir gleich zu. Lass uns erstmal kurz Statistiken machen. Die sind nämlich sehr, sehr interessant und irgendwie auch bitter. Unsere Bilanz gegen Darmstadt. 6 Spiele, 6 Niederlagen.
Alter, echt, ja,
Jo.
krass.
Zweimal im Pokal, viermal in der Liga. Also wir haben die nicht, wir haben bisher noch keinen Punkt gegen die
Bitter.
geholt. Ja. Und Tordifferenz 3 zu 10 Tore.
Oh, das
So.
ist hart.
Das ist richtig hart. Und haben natürlich jetzt die sensationelle Situation, dass die mit einem neuen Trainer, mit einem Sieg auf Schalke, jetzt zu Hause spielen. Das wird ganz super. Was kann da schief gehen? Das letzte Spiel gegeneinander war jedenfalls. Auch da erinnerte ich mich dann wieder an eine sehr interessante Hunderunde. War ein 0:1 in Darmstadt am 33. Spieltag der Saison 2022-23 und das waren genau die 3 Punkte, die Darmstadt dann auch zum Aufstieg verholfen haben seinerzeit und war für Darmstadt der dritte Aufstiegsmatchball, den die Mannschaft dann eben entsprechend auch genutzt hat. Genau, ja, und bisher muss man sagen, sehr, sehr durchwachsene, aber vielleicht auch nicht untypische Saison für einen Absteiger zu Saisonbeginn. Also 6 Spiele gemacht, einen Sieg eben gegen Schalke, hatten wir gerade schon kurz drüber gesprochen, 2 Unentschieden, und zwar gegen Nürnberg und Braunschweig und 3 Niederlagen kassiert gegen Düsseldorf, Paderborn und Elversberg. Das heißt, die Jungs dort haben jetzt 5 Punkte, 8 zu 14 Tore. Und was leider auch wahr ist, Darmstadt wartet noch auf den ersten Heimsieg. So. Und die sind ja jetzt, also alle 3 Zentimeter gewachsen nach dem Spiel gegen Schalke. Also ja, das wird schön. Schöne Grüße an Christian und Konsti an der Stelle aus unserem Fanclub, die da auch vor Ort sein werden. Dann am Samstag ist das, glaube ich. Genau. Florian Kohfeldt. Thomas, was ist das für ein Typ? Was lässt er für ein Fußball spielen?
Oh, wow. Ei, ei, ei. Oh, Ja, Kofeld war ja lange Jahre Jugendtrainer in Bremen.
Genau.
Und ich habe mal so ein bisschen, auch da mal ein bisschen gelesen und mal ein bisschen verfolgt, was. Ich meine, er ist in Bremen sehr beliebt. Man hat da eine hohe Meinung von ihm. Allerdings gibt es nicht wenige, die da auch sagen, er ist halt ein sehr, sehr guter Ausbildungstrainer, also sehr, sehr guter
Okay.
Ausbildungstrainer, eben eher so für den Jugendbereich. Im Männerbereich muss man ja schon sagen, bis auf eine gute Saison, die er mit Werder hatte, war das ja nicht so pralle. Ja, also mit Bremen damals abgestiegen. Gut, er ist ja dann mit 33 Spielern entlassen worden, hat man dann völlig irrsinnigerweise versucht, mit Thomas Schaaf am letzten Spiel irgendwie die Klasse zu. Das war völlig bekloppt, aber gut. Und er war dann danach noch in Wolfsburg, auch nicht sehr lange. Dann ist er ja dann in Belgien gewesen und ist da auch nicht wirklich lange gewesen. Also von daher ist das jetzt nicht so pralle im Männerbereich bisher bei ihm. Fußball spielen, ja, also er ist eigentlich schon ein Trainer, glaube ich. Zumindest war das in Bremen sein Ansatz. Der will schon Fußball spielen, also will einen Ball haben, will aktiv sein, will auch Kontrolle haben über das Spiel. Die Frage ist eben, hat er die Spieler dafür? Und ich glaube, Darmstadt ist eher eine Mannschaft, wo der Kader dafür eigentlich nicht zusammengestellt ist. Ich glaube, Darmstadt ist auch eher so eine Mannschaft, die eher so über eine gute defensive Grundordnung und dann vorrangig über Umschaltfußball zum Erfolg kommt. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber die zweite Halbzeit auf Schalke, die war natürlich schon nicht so schlecht. Und natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass der Gegner halt auch in der zweiten Halbzeit desaströs war. Also, Wahnsinn. Von daher bin ich auch gespannt. Also ich habe von Darmstadt jetzt bis auf ein paar Minuten gegen Schalke auch noch nichts gesehen diese Saison. Bin da auch gespannt, wie das wird. Weil da ja auch ein alter Bekannter von uns spielt.
Na, zwei ja sogar.
Ja, aber ich weiß jetzt von einem, wer noch?
Na, Brunst.
Naja, gut, der steht dann im
Also
Kader.
er steht im Kader, genau, hast
Ja,
recht.
also von daher, mal gucken. Also Andi Müller ist da auch Stammspieler jetzt diese Saison.
Ja.
Ich bin gespannt. Also, aber zum Fußball von Darmstadt an sich kann ich jetzt wirklich nicht viel sagen. Fakt ist aber eins, man muss sagen, der Trainerwechsel hat erstmal gefruchtet. Also da muss ich auch sagen, Chapeau auch an Lieberknecht, der dann sagt, okay, ich trete zurück, bevor ich das Ganze noch mehr in die Scheiße reite, mache ich ja lieber einen Rückzug. Muss man auch sagen, hat man, glaube ich, heute im Profifußball auch nicht mehr so oft, dass ein Trainer das eben auch erkennt und sagt, okay, Schluss, das macht keinen Sinn mehr. Man muss sagen, der Trainerwechsel ist grundsätzlich erstmal gefruchtet, ja. Zwei Spiele, vier Punkte. Glaube ich, kann man schon sagen, hätte schlechter laufen können.
Definitiv, definitiv. Genau, zu Andi Müller. Also erstmal, schockierenderweise ist der Typ immer noch erst 24. Das finde ich unfassbar. Ja, und ich hatte jetzt nochmal geschaut, der hat ja wirklich in der letzten Saison in der Bundesliga, also kaum, also war eher weiter weg vom Kader, muss man sagen. Also es gab einige Spiele, viele Spiele, wo er nicht mal im Kader war. Hatte dann zu Beginn der Saison, also wenn er mal gespielt hat, eher Kurzeinsätze. Hier am 18. Spieltag war mal ein Spiel über 45 Minuten, dann am 21. mal 78 Minuten gespielt und dann wurde es ein bisschen mehr, aber zwischenzeitlich auch wirklich gar nicht berücksichtigt. Und Thomas, wie du schon richtig sagst, jetzt in der Saison ist er voll drin, ist er dabei. Ach so, in der Bundesliga ist Quatsch. Lass mich nochmal kurz zweite Liga gucken, wie da jetzt seine Einsätze waren. Weil das war ja schon auch ein Abgang, der damals uns schon wehgetan hat. Das war irgendwie schade. Genau. Na, am ersten Spieltag hatte er keinen Einsatz im Kader, dann hat er 16 Minuten gespielt und dann
Fünf Spiele.
ist er da eigentlich dabei, genau. Ja, und wie gesagt, immer noch erst 24, das ist ja alles nicht zu fassen. Genau, ansonsten, Kader von Darmstadt, wie gesagt, Schuhn ist da immer noch im Tor, den hat er auch das eine.
Unser einer oder wahrscheinlich der beste Tor der zweiten Liga.
Ja, kann man schon so sagen, er hat ja auch gegen Schalke da noch ein paar geile Dinger gehabt, muss man schon so sagen. Ja, Fabian Holland kennt man noch, der ist aber verletzt gerade. Genau, Kai Kleefisch aus Paderborn gekommen. Genau, also schon ein paar sehr interessante Akteure auf jeden Fall dabei. Ist natürlich für so einen Absteiger immer auch schwierig, wahrscheinlich. Dann, ja, da wieder was, also wieder was zusammenzubauen, was dann auch gleich funktionieren kann. Und die haben Fraser Hornby, der hat gegen Schalke auch getroffen. Den Namen finde ich so geil. Also ich meine, Wie kann man denn als Fußballer Hornby heißen mit Nachnamen? Das ist ja überragend. Naja, so, also, ja, also das wird Darmstadt und ich, ach so, und eine Sache, bevor ich das gleich wieder vergesse, unser Micha, E-Sport, E-Sports, E-Sport Micha, hat Sehnsucht nach seinem Stream und möglicherweise gibt es da morgen, also am Donnerstag auf Twitch mal wieder was zu gucken. Vielleicht hat ja der ein oder andere Bock, mal
Ach,
da rein,
Micha.
mal da rein, mal da reinzuschauen. Ja, ich musste auch ein bisschen schmunzeln, fand's aber schön. Genau. So, Darmstadt. Das ist am Samstag. Wie spielen wir denn gegen die Menschen?
Zu
Außer mit.
elft.
Der wird auch nie alt so richtig, ne?
Nee.
Gibt es aus eurer Sicht
Von links nach
Gründe?
rechts und dann von rechts nach links oder
Ja.
andersrum.
Oh Gott, ey, kannst du ihm jetzt dafür bitte noch zwei Phrasen reintun? Also.
Nee, wir können ja keine Strafphrasen verteilen. Das ist ja unseren Phrasenpaten gegenüber ein bisschen unfair. So, vielleicht eine? Eine, komm, eine. Eine Strafphrase. Thomas muss eh aufholen. Er hat bisher erst fünf Phrasen. Ich bin jetzt in deiner Liga, Kerstin. Ich bin jetzt bei 11. Du hast 13. Also, gibt es Gründe, groß was zu ändern? Oder anders gefragt, sollten diejenigen Auswechselspieler, die jetzt schön geknipst haben, mal von Anfang an ran? So.
Ja, aber nicht aufgrund dessen, dass er geknipst hat, sondern aufgrund dessen, dass Musonda da hinten rechts in den letzten zwei, drei Spielen, finde ich, schon eher eine Schwachstelle war, vor allem defensiv. Offensiv mag das durchaus funktionieren, aber defensiv, wie gesagt, gegen Karlsruhe gehen meiner Meinung nach beide Tore zu einem großen Anteil auf seine Kappe. Von daher würde ich mir da echt mal wünschen, dass das Hertha jetzt mal da eine Chance von Anfang an bekommt.
Na, da muss der rechts, da müsste der ja wahrscheinlich rechts spielen. Musonda halt links. Ne? Das ist halt die
Ja,
Frage, was machen.
aber Elanguy kannst du zurzeit nicht rausnehmen. Ich finde, der ist
Eben,
einer der
eben.
stabilsten bei uns. Also ja, da musst du Musonda halt rausnehmen. Ganz einfach.
Okay, dann bleibt Elankuri drauf. Elankuri, Heber, ach so, Heber, Hugonet ist es ja dann, ja. Und dann der Herr Herrscher. Hätte ich Sympathien für. Ich fände das auch cool, den mal von Anfang an zu sehen. Genau, und dann haben wir Mathiesen, ist er ja wieder zurück. Ja, Gnaka und wer war jetzt der Dritte im Bunde? Elzein ist hat jetzt von an, also hat jetzt begonnen und
Ja,
wurde.
aber wurde dann auch völlig zu Recht runter. Also,
Ja, werft mir gern Namen zu. Also Michel wird es nicht sein, nehme ich an, der wird nicht starten.
Krimpiki.
Krömpiki. Okay. Na gut, und vorne, also wird es wahrscheinlich bei Atik, Kars und Amici bleiben, oder?
Jo.
So. Ich meine, Teixeira hat ja jetzt Spielpraxis sammeln können in
Ja,
der U23.
Teixeira hat jetzt an der U23 erstmal festgespielt.
Hat sich durchgesetzt, meinst du, in der
Hat sich
Oberliga?
durchgesetzt, ja.
Ja.
Genau.
Ist ein
Hat den
bisschen
Sprung
fies.
aus der Jugend jetzt in die Oberliga geschafft.
Hat den
Super.
Sprung aus dem Afrika-Cup jetzt in die Oberliga geschafft, genau.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, also ja, also ich weiß gar nicht, ob der im Kader war im letzten Spiel überhaupt, aber ich denke mal, das wird das wieder sein, also Atik, Kars, Amici. Da gab es auch irgendwie noch eine Nummer, habt ihr da was gehört nochmal zwischen Amici und Atik? Da gab es wohl irgendwie ein bisschen Beef, so, in irgendeinem Text habe ich das gelesen, dass die sich wohl.
Fußballstimme hat da tatsächlich einen halben Artikel draus gemacht.
Ist das so, ja, tatsächlich?
Echt?
Ja.
Na, irgendwie haben die sich, weißt du da mehr? Also irgendwie.
Warum hatten mir das keiner geschickt? Mensch.
Na, irgendwie haben die sich wohl belöffelt und Amici hat dann Atik sozusagen zu verstehen gegeben, sei mal leise, so ungefähr. Das ist das, was ich weiß. Aber Kerstin weiß mehr. Kerstin investigativ, das wird hier eine neue Rubrik, sehe ich schon.
Ja, aber Alex, du hast es jetzt mit deinen 2,5 Sätzen, hast du quasi den gesamten Fakt zusammengefasst, aus dem
Achso.
dann ein halber Artikel geschrieben wurde.
Ich verstehe. Also sozusagen wir. Man brauchte noch Zeichen, ja, für die.
Ja, aber es wurde, ich sag mal so, es wurde eingebettet in einen Artikel, der sich grundsätzlich mit Barış Artık befasst hat und wie er sozusagen bisher in dieser Saison auftritt und dass er ja noch nicht so wirklich die Chance hatte, wieder sich zu der Stammkraft zu spielen, die er in der vergangenen Saison war. Das hängt natürlich mit seiner längeren Verletzung zusammen. Ja, da wurde natürlich auch ein bisschen was umspekuliert und was weiß ich. Gucken wir mal. Ich wünsche es ihm, dass er sozusagen jetzt bald wieder zu 100% fit ist und auch sozusagen dann der wunderbare und kreative Spieler ist, den wir ihn schätzen.
Genau, ja, und das hatten wir ja letzte Woche auch schon. Der muss halt spielen, um da halt wieder hinzukommen, glaube ich. Und insofern ist es jetzt irgendwie auch völlig richtig, da naja, ihm die 45 Minuten zu geben. Und also die wird er Minimum jetzt auch gegen Darmstadt wieder kriegen, würde ich mich wundern, wenn es nicht so wäre. Und dann wird das sicherlich peu à peu auch mehr, weil der einfach zentral ist für alles, was wir tun. Gut, dann müsst ihr euch jetzt outen mit Ergebnistipps, liebe Leute, für diese Partie. Kerstin fängt an. Wie geht's aus?
Okay, never change a winning Auswärtsserie. Und deswegen ist mir das komplett egal, dass Darmstadt noch keinen Heimsieg hatte diese Saison, weil wir haben bisher immer auswärts gepunktet und vor allem auch gewonnen, ja. Deswegen wage ich mal ein knackiges 3 zu 1 für uns.
Okay, cool. Thomas.
2-1 Darmstadt. Ich bleibe bei meiner Niederlagen-Tipp-Serie. Wir haben jetzt zwei Spiele nicht verloren. 2-1 Darmstadt.
2-1 Darmstadt, okay. Ich hatte mir jetzt überhaupt noch gar keine Gedanken gemacht. Nee, ich glaube, wir gewinnen das. Wir gewinnen das aber nicht so hoch. Ich glaube, wir gewinnen das tatsächlich zu null. Und das wird so ein alle Fingernägel abkauendes 0 zu 1 wird es sein. So. Es wird sehr knapp. Vielleicht treffen wir in der ersten Minute und kriegen dann in der 10. Minute eine rote Karte für Daniel Heber und müssen uns dann sozusagen durch den ganzen Schlamassel durchkämpfen und gewinnen es am Ende trotzdem.
Oh, da haben wir aber das Risiko hinten mit Abspielfehlern ganz schön minimiert, wenn der den Heberrot
Das
kriegt.
ist richtig.
Also.
Genau. Genau. Ja, okay. Schön. Das ist dann Darmstadt. Ja, genau. Also wie gesagt, wir werden Fanclub-mäßig dort repräsentiert sein, auf jeden Fall. Und ich hoffe doch sehr, dass da einige Leute mehr noch die Reise da nach Darmstadt antreten. Das war ja auch so ein bisschen so ein Thema. Auch mit einem Banner im Stadion, jetzt beim Heimspiel gegen Karlsruhe. Hier kein Stadion der Republik ist zu weit und so. Also ja, kann man auf den Samstag, also kann man da glaube ich schon wieder eine ganz gute Meute zusammenkriegen, wenn man nicht anderweitige Verpflichtungen noch hat. Und so, wie bei mir der Fall, ich werde es mir natürlich wieder nur im Fernseher anschauen können, wenn überhaupt. Es kann auch sein, dass wir da schon unterwegs sind. Ist jetzt gar nicht genau. Naja, so, Darmstadt an der Stelle. Dann würde ich sagen, machen wir das sonstige Segment auf und Kerstin hat versprochen, dass wir da sehr, sehr lange drüber sprechen werden, über die ganzen Themen. Bevor das der Fall ist, möchte ich mich aber gerne noch bei Markus bedanken. Der ist nämlich als neuer Unterstützer hier bei uns über Steady dazugestoßen. Ganz, ganz herzlichen Dank und auch nochmal herzlich willkommen im Discord. Da hat er, genau, das hat er dann im zweiten Versuch sozusagen geklappt. Genau, Kerstin, und du hattest uns letzte Woche eigentlich schon ein Thema noch ins Sendungsdokument gespült, wo wir aber gesagt haben, das müssen wir diese Woche machen, was alle nicht so richtig vorbereitet bekommen, nämlich Sicherheit im deutschen Fußball. Da gibt es einen Artikel von der Sportschau, den ich natürlich auch verlinke. Innenpolitik und Verbände, Positionierung vor dem Gipfeltreffen. Hau mal raus. Was ist da sozusagen, was ist spannend daran aus deiner Sicht? Worum geht es da überhaupt?
Spannend daran ist, dass mir gerade gegenwärtig wurde, dass wir ja das Besprechen dieses Themas von der vergangenen Woche in diese Woche gelegt haben und dass ich mir gerade so dachte, Mensch, wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten, dass dieser Artikel echt ganz schön lang war. Und wenn ich ihn mir jetzt so durchscrolle, denke ich mir, ja, er ist leider immer noch richtig, richtig dolle lang.
Kerstin, lass dir eine Sache gesagt sein. Herzlich willkommen, du bist angekommen bei uns im Podcast. Ja. Genau, also so ungefähr haben wir uns ja bisher auch immer vorbereitet. Also genau, passt schon, alles gut. Alles gut. Gut, das heißt, ich schließe daraus, du hast jetzt nicht sozusagen eine Textgattungsanalyse vorgenommen und nochmal nachrecherchiert und die Fakten hinter den Fakten nochmal hinterfragt und drei Thesen formuliert wahrscheinlich, oder?
Nee, das habe ich in der Tat nicht gemacht. Es handelt sich aber tatsächlich immer noch um sozusagen eine Vorbereitung auf dieses gefühlt am längsten anmoderierte Gipfeltreffen zwischen den ganzen Innenministern und dem DFB und der DFL zum Thema Sicherheit. Und auch jetzt wissen wir, dass dieses Treffen noch gar nicht stattfand, sondern immer noch vorbereitet wird. Und offensichtlich liegt da inzwischen so viel thematisch vor und so viel Druck aber auch drauf, dass jetzt vor Treffen stattfinden und die bekommen schon wahnsinnig viel mediale Aufmerksamkeit. Ist ja vielleicht auch gut so. Und dieser wirklich offensichtlich sehr, sehr tiefgründig recherchierte Artikel der Sportschau hat halt das beleuchtet, was es war einfach nur eine Präsidiumssitzung übrigens des DFB, was da sozusagen thematisch los sein könnte. Und es geht halt um sehr, 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 sehr viel. Es geht um Metalldetektoren. Also, ne, wie wird zukünftig Sicherheit in den Stadien garantiert und was muss man, könnte, sollte man da verschärfen? Dann ganz, ganz große Nummer. Ich glaube, da können wir allein dazu eine Sonderfolge machen. Weitergabe von Bildern durch die Polizei. Dann ist tatsächlich das, was wir auch schon vor ein paar Sendungen hatten, das Thema Pilotprojekt. Dreijähriges Pilotprojekt übrigens, ja, wie in Norwegen praktiziert, für kontrolliertes Abbrennen von Pyrotechnik, was
Das war
ja, wie
tisch.
wir wissen, ein riesen Streitpunkt ist.
Ist vom
Ja,
Tisch. Ist vom
dann,
Tisch,
bitte
sagt
was?
Thomas. Ist vom
Okay.
Tisch. In dem Artikel steht drin, dass es dazu keinen konkreten Vorschlag geben soll.
Ja,
Also
aber
wird
es kann
darüber
ja
wahrscheinlich auch
trotzdem
nicht.
sein, dass es kann ja aber sein, dass das vielleicht aus irgendwelchen Ländern kommt. Es geht ja in dem Artikel tatsächlich nur darum, was jetzt der DFB, wie der sich im Vorfeld positioniert. So hatte ich
Ja,
das
aber
verstanden.
ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn da irgendwas aus den Ländern kommt, dass dann die DFL und die DFB sagen, ja, dann reden wir drüber. Glaub ich nicht. Dafür kennt man den DFB, glaube ich, inzwischen zu gut.
Naja, und vor allem, was ich jetzt hier auch wieder geil finde, also genau, es geht ja um diese Präsidiumssitzung, die stattgefunden hat schon beim DFB, die war am 20.09. und dann eben dieses Gipfeltreffen, was nach Informationen von Khaled Nahar, der diesen Text geschrieben hat, der sowieso überragend ist, wie ich finde, als Journalist, der hat da viele tolle hintergründige Stücke. Geht es ja eben um diese Sitzung da am 18.10., die eben in München stattfindet, was ein Problem ist, weil nämlich, warte, jetzt muss ich das kurz hier an der Stelle finden. War
Joachim
ja,
Herrmann?
genau, also das Ding ist, also diese Veranstaltung findet in München statt, weil Bayern aktuell den Vorsitz der Sportministerkonferenz hat. Und jetzt kommt ein gewisser Joachim Herrmann ins Spiel. Ich finde auch in diesem Artikel, also ich werde den auch verlinken, großartig bebildert, weil dieser Gesichtsausdruck, den dieser Mann hier an den Tag legt, passt auch wunderbar zu seinen verwirrten Aussagen, die er dann zum Thema Stadionsicherheit macht. Weil wenig verwunderlich ist es ein CSU-Politiker, der so ganz entspannte Vorschläge hat, wie man, also was man so machen kann, wenn natürlich wieder alles brennt und eskaliert und so. Also der möchte gerne Kollektivstrafen, Schnellgerichte und Geisterspiele und also er erwartet jetzt von dem Treffen dringend konkrete Vorschläge für mehr Sicherheit in den Stadien, eine klare Distanzierung der Clubs von Gewalt. Also so, das klingt dann irgendwie schon wieder so, als müsstest du quasi um dein Leben fürchten per se, wenn du einfach zum Fußball gehst. Und dann ist es halt cool, dass in diesem Artikel, und das ist das, was mich eigentlich am meisten angesprochen hat, so eine Tabelle enthalten ist, von diesen Jahresberichten zu Gewalt im Fußball, die es ja immer gibt, diese zentrale Informationsstelle Sport heißt die, glaube ich, CIS, also sozusagen eine Polizei, also von der Polizei sozusagen erhoben wird. Und was die halt hier gemacht haben, ist, die haben einfach mal Zahlen von 2018, 19, also die letzte Saison vor Corona, verglichen mit den letzten vorliegenden Zahlen 2022, 23. Und das ist dann schon erstaunlich. Also wir erinnern uns nochmal kurz, Joachim Herrmann fordert, weil alles ganz furchtbar ist, Kollektivstrafen, Schnellgerichte und Geisterspiele, weil alles gefährlich ist. Und jetzt guckt man halt hier in diese Tabelle und stellt dann zum Beispiel fest, verletzte Personen durch Pyrotechnik waren 2018, 19 152 Menschen. 152 zu viel, brauchen wir nicht drüber reden. In der Saison 22, 23 aber noch ganze 92. Das ist ein Rückgang um 39,47%. So, also da ist sozusagen wieder die Macht des Faktischen, die den politischen Raum so ein bisschen entzaubert. Und ganz grundsätzlich muss man auch nochmal sagen, hat der Kollege Nahar hier auch ausgearbeitet, im Verhältnis zu den Besucherzahlen erhöhte sich der Anteil der verletzten Menschen von, Achtung, 0,0051% auf 0,0052%. So. Also, sprich, da wird schon wieder so ein Scheinriese aufgebaut von einigen Leuten, die das sozusagen als Beruf machen, der aber eigentlich gar nicht so ein Riesenthema ist. Jetzt müssen wir natürlich nicht drüber sprechen, dass Verletzte im Fußball durch Gewalt und sonstiges immer scheiße sind. So, aber der Eindruck, der da vermittelt wird, hat mit dem Zahlenwerk, was jetzt hier vermittelt ist, einfach gar nichts zu tun. Und das finde ich wieder interessant. Ist ja häufiger mal so, dass da irgendwelche Statistiken herangezogen werden, aber wenn man die dann mal ordentlich liest, stellt man fest, das ist alles irgendwie so ein bisschen anders.
Was
Ja, ja.
ich so gut finde, und deswegen ist es wirklich eine sehr lohnenswerte Lektüre, ist, dass natürlich auch wie im guten Journalismus die andere Seite genügend Raum bekommt. Und
Ja.
die haben zum Beispiel mit dem Thomas Kessen gesprochen. Das ist, der gehört zur Organisation Unsere Kurve, und der nennt diese Forderung durchaus populistisch, weil er sagt, so eine Sachen wie personalisierte Eintrittskarten, die gibt es ja längst, und hat jetzt fragt, so ein bisschen überspitzt, soll es jetzt für die Clubs eine Lizenzauflage werden, einen Gerichtssaal im Stadion bereit zu halten, und geht auch nochmal darauf ein, dass diese Fallzahlen überhaupt gar nichts hergeben für eine Verschärfung. Und Linda Röttig wird noch genannt, die gehört zum, ich weiß gar nicht, Dachverband der Fanhilfen, genau. Und die sagte auch, es gibt in Deutschland kaum, sag ich mal, sicherere öffentliche Orte als Stadien, einfach weil sie jetzt schon mit sehr, sehr vielen Sicherheitsauflagen befasst sind. Und sie wird hier zitiert, diese Forderungen von Joachim Herrmann sind ein direkter Angriff auf die freie und selbstbestimmte Fankultur in den Kurven. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir jetzt im Vorfeld dieses Gipfeltreffens noch mehr Meinungsäußerungen erfahren, oder ob es dann tatsächlich eher dann währenddessen und vor allem im Nachgang kommuniziert wird, was da am Ende bei rumkommt und welche Position sich am Ende durchsetzen kann.
Ja, na, dadurch, dass das eben in München stattfindet, wird die, wenn die Hardliner da schon ihre Sachen mit reinbringen. Aber ganz grundsätzlich, also wenn man das jetzt so liest, sieht es eigentlich schon so aus, als würden da halt auch Leute mit am Tisch sitzen, die mit ein bisschen, naja, gesunden Menschenverstand an diese ganze Thematik rangehen. Ja, da durchaus Ideen haben, was man sinnvoll machen kann, ohne dass man da jetzt gleich wieder irgendwie sagt, hier alles grausam und schlimm und furchtbar. Genau. Handlungsauftrag in der Politik, genau. Naja, und wenn schon ein Hans-Joachim Watzke sagen muss, die Bayern neigen ja dazu zu überpointieren und so, dann weiß man Bescheid, wie diese Äußerungen dann auch da so aufgegriffen werden. Aber mal gucken, es gab jetzt noch eine andere Entwicklung, die hat aber zu tun mit so Datenschutzfragen und Polizeibefugnissen und so weiter. Da bin ich bloß über einen Artikel gestolpert, den ich aber nicht gelesen habe. Was auch nochmal so um das ging, was du vorhin sagtest, Kerstin, so Weitergabe von Fotos und Ermittlung von irgendwie Leuten, um dann Strafen umzulegen, und dann kommt man als Verein da glimpflicher weg und so. Also das sind auch schon wieder so ein bisschen Entwicklungen, die so Denunziantentum fördern und so, was ich ein bisschen schwierig finde. Aber ja, mal gucken. Also am 18.10. ist eben diese Veranstaltung, und ich denke mal, im Nachgang wird dazu noch einiges, ja, weiß ich nicht, einiges gesagt werden, und mal gucken, wo wir da landen. Aber da sind auch noch andere Mächte im Spiel, wie gesagt, gerade was diese ganzen Digitalisierungsgeschichten betrifft und so, wo wir uns, glaube ich, in der Zukunft auf interessante Phänomene werden einstellen dürfen. Genau. So, das vielleicht zum Thema Innenpolitik und Sicherheit im Fußball und so. Was hat es denn mit der DFL und den Fernsehrechten auf sich, Thomas? Da habe ich nur mitbekommen, also was da auch in diesem Artikel, also in dieser Überschrift hier steht, muss Teil der Fernsehrechte neu ausschreiben und irgendwas mit The Zone, aber da hast du ein bisschen mehr Plan, ne? Also hau mal raus. Was,
Naja, das werden wir gleich sehen. Ach ja, Fernsehrechte. Das ist auch so ein geiles Thema eigentlich. Wobei ich auch da, na gut, fangen wir mal an. Also wir müssen ein bisschen ausholen. Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Jeder weiß ja, dass der Sohn, ich glaube, seit der letzten Rechtevergabe auch an der Bundesliga ziemlich krass beteiligt ist. Also, wenn man die Freitags- und die Sonntagsspiele sich für die erste Bundesliga gesichert, das betrifft jetzt auch nicht nur rein die erste Liga, zweite Liga ist ja immer noch, ist ja weiterhin komplett bei Sky. Und dann gab es jetzt, ich glaube, 2023, ja genau, 2023 gab es ja dann wieder die Rechteausschreibung ab der Saison, bam, 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 ich glaube 25, 26. Und das wird ja immer, die DFL schreibt das ja immer für 4 Jahre aus, das Ganze. Und da gab es dann entsprechend ein Angebot von DAZN, wobei man da auch noch ganz, bevor man das nochmal, bevor man da auch nochmal eingeht, es gab allerdings auch das Problem, dass DAZN wohl ein Zahlungsziel nicht leisten konnte. In Höhe, ich glaube, von 40 Millionen Euro. Und das wohl später bezahlt hat. Und aufgrund dessen wollte dann die DFL eine weitere Bürgschaft haben. Jetzt ist natürlich die Frage, da wissen wir jetzt nicht Bescheid, da würde ich echt mal, also da, um da genauer drauf zu gucken, müsste man, glaube ich, mal auch die Begründung des Urteils jetzt vom Schiedsgericht abwarten. Es ist wohl so, also die DFL schreibt da ja was aus und dann, so also diese Ausschreibungen unterliegen ja gewissen Vorschriften. Und da ist dann so gewesen, dass die DFL eben gesagt hat, wir wollen von euch noch eine hinterlegte Bankwirtschaft innerhalb von bestimmten Zeitraum, ich glaube, es waren 24 Stunden. Das konnte DAZN nicht leisten. Und aufgrund dessen hat dann die DFL gesagt, ja, dann gehen wir den Zuschlag Sky. Und dagegen hat DAZN geklagt. Dann sind die haben gesagt, wir gehen damit vor das Schiedsgericht, weil wir eben da eine Benachteiligung unseres Angebotes sehen. Und wenn man dann so die Zahlen hört, muss man schon sagen, also ich glaube grundsätzlich, also die DFL ist ja Dachverband für die 36 Erst- und Zweitligisten. Und es sollte ja schon im Interesse der DFL sein, für die Vereine dann auch wirklich, so blöd das jetzt klingt, aber es ist nun mal so, das Maximum rauszuholen. Wenn man jetzt die Zahlen tatsächlich glauben darf, die da genannt wurden, und ich glaube, die werden schon stimmen, war ja DAZN bereit für dieses Lizenzpaket B, das betrifft die Relegationsspiele und die Spiele am Samstag um 15:30 Uhr. Also im Prinzip das ja schon die lukrativsten Spiele halt der Bundesliga. Und da hat DAZN wohl 400 Millionen Euro geboten pro Jahr. Das heißt also, bei einer Ausschreibung für 4 Jahre macht das 1,6 Milliarden Euro. Die dort von DAZN geboten wurden, und Sky hat wohl 80 Millionen weniger geboten pro Jahr. Und wenn man jetzt mal sagt, okay, 80 Millionen bei 36 Vereinen, jetzt sagen wir wirklich mal, wir haben einen Schlüssel, der da 1:1 ist für jeden Club, dann sind das im Schnitt für jeden Club mehr als 2 Millionen weniger. Also ich finde schon, da muss man dann auch mal die Frage stellen, ist das aus rein wirtschaftlicher Sicht und aus reiner Sicht wirklich als DFL für die Vereine das Maximum und das Beste rauszuholen, ist das wirklich das Vernünftigste gewesen, dann das Sky-Angebot anzunehmen? Und hat man hier versucht, DAZN so ein bisschen rauszuschießen? Weil es ist ja auch kein Geheimnis, Sky ist ja nur auch schon seit Ende der 90er, damals noch Premiere, Kirchgruppe, ist ja Sky schon Partner von der Bundesliga. So. Und ich finde schon, da sollte man die Frage wirklich stellen, auch der DFL, ist das alles wirklich sauber gelaufen? Und wenn man jetzt sieht, was das Schiedsgericht jetzt entschieden hat, Sky hatte damals gesagt, wir unterbrechen die Ausschreibung für dieses Lizenzpaket B, also für die Relegationsspiele und für die Samstagsspiele. Und hat das Schiedsgericht jetzt gesagt, ihr müsst es jetzt neu ausschreiben. Das heißt also, und da ist wohl, wenn ich es richtig gelesen habe, ist es wohl auch so, dass das Schiedsgericht auch bemängelt, dass die DFL hier eine Forderung noch aufgestellt hat mit dieser Bankwirtschaft innerhalb von 24 Stunden, die gegen die Auktionsrichtlinien verstoßen hat.
Ja, alles klar.
Und das ist wohl tatsächlich der Hauptgrund dafür, dass man jetzt gesagt hat, okay, ihr müsst das jetzt neu ausschreiben. Ja, da wird das jetzt neu ausgeschrieben, so wie das jetzt klingt. Die DFL hat jetzt gesagt, also DFL hat heute auch gesagt, sie nehmen das Urteil so hin, sie werden jetzt dementsprechend auch Maßnahmen einleiten. Also ich gehe mal davon aus, dass das Bieterverfahren nochmal neu ausgeschrieben wird. Interessant ist jetzt, die Zahlen sind jetzt öffentlich. Also jeder kennt jetzt die Zahl von DAZN, 400 Millionen pro Jahr, und jeder kennt auch die Zahlen von Sky, 320 Millionen pro Jahr. Und ich denke mal schon, dass DAZN es sich jetzt nicht leisten kann, zu sagen, wir gehen jetzt runter. Die werden also Minimum bei diesen 400 Millionen bleiben. Nur Sky muss halt was tun. Und ich glaube, das wird jetzt tatsächlich nochmal sehr interessant, wer da letzten Endes dann dieses Bieterverfahren gewinnt. Fakt ist, ich glaube, Verlierer kann man schon sagen, in meinen Augen gibt es da jetzt wieder auch nur Verlierer. Zum einen die DFL, die sich schon auch mit diesen Investorengeschichten dann man das jetzt gut findet oder schlecht, sagen wir dahin, darum geht es jetzt nicht, aber mit diesen Investorengeschichten schon erstmal ein Eigentor geschossen hat, mit der ganzen, wie das halt gelaufen ist. Wir wollen erst Investoren, dann gab es die Proteste, ist ja alles bekannt. Und jetzt eben diese Nummer mit dem Schiedsgericht. Also das wird schon interessant, wenn man da wirklich gegen Vorgaben oder gegen Vorschriften dieses Auktionsverfahrens selber verstoßen hat, ist das natürlich auch schon scheiße. Und man muss da jetzt echt aufpassen, dass man da nicht in den Verdacht kommt, mit Sky so ein bisschen rumzuklüngeln. Von daher wird das ganz interessant, wie das jetzt ausgeht. Und ich bin echt mal gespannt, im November soll es auch eine schriftliche Begründung geben, warum das Urteil so gefasst wurde. Da bin ich echt gespannt drauf, wie das begründet wird von Seiten des Schiedsgerichts. Also was jetzt wirklich den Ausschlag gegeben hat, dass eben genau das passiert. Ich kann das aber ganz, ganz kurz vorlesen, weil ich es jetzt gerade gefunden habe. Denn ein Teil der Auktionsregeln wurde von den DS-Richtern kassiert. Die Liga darf künftig nach Zulassung eines Unternehmens zum Verfahren nicht noch kurzfristige Bankgarantien von diesem verlangen. Also hat die DFL scheinbar wirklich gegen eigene Auktionsregeln verstoßen.
Ja,
Und das finde ich schon krass. Das
aber da
finde ich
muss man
schon.
sich,
Da kann man jetzt von der Sohn halten, was man will, aber ich finde, das ist eine krasse Nummer von der DFL.
ja, aber da muss
Da
man sich
eben
jetzt
zu
schon.
sagen, da eben zu sagen, okay, wir legen euch jetzt hier noch ein paar Maßnahmen auf, dass wir euch ja nicht nehmen müssen weiterhin, dass wir hier schön mit Sky weitermachen können.
Ja,
Schwierig.
aber da muss man jetzt schon wirklich langsam sagen, was machen die da eigentlich beruflich? Weil, also ich habe das so im Kopf, dass doch die DFL eine neue Leitungsstruktur bekommen hatte und da waren dann irgendwie alle ganz happy, nachdem dieser erste Investorendeal ja grandios gescheitert ist, man jetzt diesen zweiten so vermeintlich besser aufgebaut hat, der ja dann auch nicht funktioniert hat. Und so und ne, und da waren alle so ganz begeistert von diesen Leuten und jetzt ist das halt schon das zweite Ei, was sie sich da scheinbar ins Nest legen. Und wenn das so ist, wie du sagst, und ich habe jetzt keinen Grund dran zu zweifeln, dann ist das ja auch sprottendämlich. Also ich meine, du hast da sozusagen ein Vergabeverfahren mit entsprechenden Parametern und Rahmenbedingungen und dann fällt dir so ein, auch wir machen hier nochmal was, also so, also sorry, aber das also so, und da kann man sich schon fragen, ob, naja, ob die sozusagen geeignet sind, die Interessen dieser Vereine da im Blick, also der Vereine da irgendwie im Blick zu haben. Das ist ja schon abenteuerlich. Das ist ja schon
Ja,
sehr, sehr abenteuerlich.
zumal,
So.
zumal natürlich auch dann so ein Eindruck entsteht, dem DFB hat man es ja vorgeworfen jetzt, dass er eine Offerte von Adidas abgelehnt hat und dass er jetzt 2028 zu Nike wechseln wird. Oder 2006, ich weiß, also irgendwann jetzt ändert sich ja der Ausrüstervertrag und also auch da muss ja der DFB muss ja auch ein Stück weit gucken, dass er eben auch, ich meine, jetzt ist natürlich jetzt sehr naiv gedacht, das weiß ich, aber dass er eben wirklich auch alles im Blick hat und nicht nur die. Und da finde ich, ist es auch richtig, dann zu sagen, wenn Nike das Doppelte bietet, dann eben auch zu sagen, okay, dann nehmen wir halt auch das Doppelte. Dann ist es scheißegal, ob Adidas einen Firmensitz in Deutschland hat. Die Trikots werden aber auch bloß in Asien irgendwo eine Tür weiterproduziert. So ehrlich muss man ja auch sein. Also von daher ist ja diese Diskussion auch hanebüchen gewesen. Und hier ist es halt genau das Gleiche. Also ich finde schon, dass die DFL gucken muss, wirklich, wenn es darum geht, wir schreiben Rechte aus. Wie gesagt, und das betrifft ja uns als Zweitliges genauso. Also man muss ja jetzt nicht denken, dass das jetzt ganz abstrakt weit weg ist, nur weil es die
Nee.
Bundesliga ist, die 15:30
Genau.
spielt. Das betrifft ja uns als ersten FC Magdeburg ganz genauso. Und ich glaube, auch wir würden zu 1, 2, 3 Millionen mehr im Jahr auch nicht Nein sagen. Ja, weil wir jetzt auf einmal entdecken, oh, Mensch, das mit den Fernsehrechten, wird jetzt auch beim ersten FC Magdeburg keiner auf die Idee kommen zu sagen, nee, wir verzichten jetzt hier auf 5 Millionen, nee, das machen wir nicht. Also das glaube ich schon und deswegen sollten wir da auch gut hingucken, glaube ich, weil das betrifft ja dann letzten Endes alle 36 Vereine und nicht bloß die 18 aus der ersten Liga.
Ja, also dass man bei der ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH freiwillig auf Geld verzichtet, kann man ausschließen. So. Also die verzichten auch auf 2,50 Mark nicht oder auf 50 Cent beim Wasser. Schöne Grüße an die nächste Saison. Ja, alles, was du sagst. Spannende Sache. Also zum Thema, was für mich relativ weit weg ist. Ich weiß nicht, Kerstin, inwiefern du dich da in die Tiefe mit beschäftigst, aber schon sehr, sehr interessant, eben auch auf mehreren Ebenen, gerade wie gesagt, vor dem Hintergrund der Frage, was tun die da eigentlich und so. Ja, schauen wir mal. Also werden wir dann irgendwann, ja, weiß ich nicht, werden wir dann irgendwann hören, welchen 27. Streamingdienst man sich dann halt noch kaufen muss, um irgendwie alle Bundesliga-Spiele wahrscheinlich dann gucken zu können, ne? Und ja.
Ja, aber auch da, also jetzt mal wirklich ergebnisoffen mal gefragt, wo ist denn da das Problem? Also ich meine, es ist, wir wollten es, also die Vereine oder auch wir Fans wollten es ja ein Stück weit erstmal weiter so haben. Wir haben ja, der Investoreneinstieg sei ja ganz klar, also wie gesagt, ich will das jetzt, ich finde es gut, dass das gescheitert ist, ja, aber man muss ja schon sagen, diese ganze Investorennummer damals, die Idee war ja auch, dort erstmal fürs Ausland eine Streaming-Plattform zu entwickeln, die von der DFL selbst vermarktet wird. Und ich denke mal, das Ausland wäre der erste Schritt gewesen. Wer weiß, wo sich das dann hin entwickelt hätte. Vielleicht wäre es ja so weit gekommen, dass die DFL irgendwann sagt, wir vermarkten uns in der Beziehung auch komplett selber und verzichten eben auf solche Sachen wie The Zone und Sky. Aber dadurch, dass man das eben aus guten Gründen auch torpediert hat, ist es ja jetzt so gekommen, wie es gekommen ist. Und die DFL muss eben zusehen, weil, also was heißt muss, kann man jetzt auch wieder diskutieren. Wenn man aus fußballromantischer Sicht sieht, kann man natürlich sagen, nee, was interessiert uns die Fernsehgelder? Aber letzten Endes muss ja die DFL auch gucken, was man macht. Und wenn Sky dann eben wirklich sagt, wir bieten 80 Millionen weniger pro Jahr, das sind ja hochgerechnet auf 3 Jahre, reden wir da von 4 Jahre von 320 Millionen Euro.
Ja.
Ich glaube, da kannst du auch nicht einfach sagen, wenn du und wir, ja, auch wir müssen, glaube ich, verstehen, auch wir als Erster FC Magdeburg in der zweiten Liga müssen verstehen, dass auch, glaube ich, schon in dem Kontext auch die internationale Erfolge der Bundesliga schon auch eine Rolle für uns spielen. Das ist einfach so.
Ja,
Das,
natürlich.
also, und das siehst du ja auch an den Geldern, die aus der Auslandsvermarktung kommen. Wir sagen, es interessiert uns nicht, aber die Auslandsvermarktung, die Kohle nehmen wir ja trotzdem sehr gerne. Sagt ja auch keiner. Ich habe noch keinen FCM-Fan gehört, der gesagt hat, ja, was interessiert mich die internationale Erfolge? Ich nehme das Geld nicht. Ja, die 380.000 Euro, die es da gibt im Jahr pro Saison. Da habe ich auch noch keinen gehört, der darauf verzichten würde, freiwillig. Und
Ja,
deswegen glaube
stimmt.
ich schon, also ich jetzt mal zur Grundfrage nochmal zurück, aber wo ist denn jetzt genau das Problem, dass das dann bei mehreren Anbietern ist? Also geht ja auch darum, ein Stück weit einen gewissen Wettbewerb zu schaffen. Und ich meine, wir sehen es ja, Alex, du siehst es ja auch gerade selber, aufgrund dessen, dass du es vermehrt vom Fernseher siehst. Ich finde, sorry, aber ich finde, die Berichterstattung von Sky ist ein Witz. Entschuldigung,
Ja,
ist
das
lachhaft. Für
ist.
die Kohle, für die Kohle, die die nehmen, ist es ein schlechter Scherz. So, und da ist es doch gut, dass Konkurrenz da ist.
Ja, das ist ohne
Dass
Frage
die
so. Und
vielleicht mal besser
na, das ist ja eine Sache,
werden.
das ist ganz interessant. Das ist ja eine Sache, die Max Jakob Ost schon lange kritisiert. Also sozusagen, also das ungenutzte Potenzial von Fernsehübertragungen von Fußballspielen und so. Und wie altbacken das immer ist. Naja, das Problem ist für mich ein ganz einfaches. Also das ist ja, also ich weiß nicht, also wie viele Leute sich X verschiedene Streaming-Anbieter leisten können und wollen, um halt eben alles zu sehen. Das ist halt mein einziges Problem. Ansonsten, was jetzt die Qualitätsthematik und das Qualitätsentwicklung und Ansporn und Konkurrenz angeht, bin ich ja komplett bei dir. Aber ich finde es schon einfach schwierig, wenn du dann irgendwie, also mich betrifft es nicht, aber es gibt ja Leute, die irgendwie alles gucken, und wenn du alles gucken willst, brauchst du, was weiß ich, 5 Streaming-Anbieter und zahlst da im Monat, und ich weiß nicht, was man da
Zwei.
dann. Insgesamt, naja, ich überspitze jetzt bewusst, aber dass man dann da insgesamt irgendwie löhnen muss, das finde ich dann schon, ja, nicht ganz so cool. Aber vielleicht ist das
Gut,
jetzt diese neue Welt, in
aber
der wir sind halt, ja, das kann
ja,
ja
aber
schon so sein.
man kann es ja mal gegenrechnen. Also wir können es ja mal ganz kurz mal durchspielen. Also ich glaube, Sky kostet oder The Zone kostet, glaube ich, wenn du mit Champions League, sagen wir mal 45 Euro. Ich glaube, das ist jetzt so dieses Angebot, was da, ich glaube, das sagen wir mal 45 Euro. So,
Monatlich.
Sky. Monatlich. Sky, was, ich weiß nicht, was zahlst du bei Sky? Keine Ahnung.
Gar nichts
Ich habe kein
tatsächlich.
Sky. Achso, du zahlst gar nichts, okay.
Nee, ich habe Sky, also ich nutze
Gut.
es. Darf ich das hier, darf ich das hier sagen? Also ich darf das Sky Go nutzen.
So, dann sagen wir mal, wow. So, bei wow zahlst du, wenn du es neu abschließt, glaube ich, 30 Euro. So, dann bist du also bei 75 Euro. Jetzt rechne es mal runter. 75 Euro, jetzt bist du Bayern-Fan. Weil du kannst ja, also FCM-Fan, für uns betrifft ja, also uns betrifft es ja als FCM-Fan, betrifft es ja nicht, weil wir haben ja tatsächlich. In Anführungsstrichen nur Sky. Mehr brauchen wir ja nicht, wenn wir den FCM sehen wollen. So,
Ja.
jetzt bist du aber Fan einer Mannschaft, die auch international spielt. Jetzt sehen wir mal, jetzt bist du Bayern-Fan. Oder Dortmund oder Stuttgart. Ist ja egal. Also eine Mannschaft, die auf jeden Fall Champions League spielt. So, dann bist du jetzt mit The Zone und wow, bist du dann bei 75 Euro im Monat. Klar, das ist ein Haufen Geld. Brauchen wir nicht drüber reden.
Richtig.
Aber wenn du jedes Spiel halt auch im Stadion sehen willst, wie teuer wird denn das? Also dann bist du praktisch, du hast da mal einen Monat, du hast einen Monat, wo voll Fußball ist. Hast du dann als Stuttgart-Fan 4 Bundesligaspiele. Und dann sagen wir mal noch dazu 2 bis 3 Europacup-Spiele. Bist also bei 7 Spielen in dem Monat. Sieben Spiele, 75 Euro, macht pro Spiel einen Zehner. So, jetzt rechne dir das mal hoch. Wenn du jetzt sagst, okay, ich besuche zwei Heimspiele, zwei Auswärtsspiele und besuche in der Champions League noch ein Heimspiel und habe noch ein Auswärtsspiel, keine Ahnung, in Spanien. Haben wir jetzt erstmal gegen mal dritte Spiel. Wie teuer ist das? Klar, du hast natürlich dann auch das Thema Stadionerlebnis, aber ich glaube, also man sollte schon, also ich finde, man sollte schon auch gucken, was kostet mich das Stadionerlebnis, wenn ich diese Spiele alle mitnehme und was kostet mich die Fernsehkosten mit. Und ich glaube schon, dann relativiert sich das halt auch ein bisschen.
Ja, wenn du
Weil
im Stadion, wenn du regelmäßig
ich
im
glaube mit
Stadion gehst, ne?
75, ich glaube mit 75 Euro im Monat vom TV gucken, sei es jetzt aus Gründen, keine Ahnung, du bist halt Stuttgart-Fan und wohnst irgendwo im Norden, ist klar, da kannst du halt auch nicht zu jedem Spiel, das wird ja exorbitant teuer. Oder eben die Alternative, du gehst halt zu jedem Spiel, fliegst auch, fährst zu jedem Spiel. Europäisch reden wir dann wahrscheinlich schon von Fliegen, nicht mehr von Fahren. So, dann bist du wahrscheinlich bei 75, würde ich sagen, bist du beim Zehnfachen im Monat, wenn du Pech
Ja,
hast.
ja. Na,
So,
ich.
ich glaube, wenn man das mal gegeneinander legt, würde ich lieber auch, oder würde ich in dem Zusammenhang auch gerne eine Diskussion darüber führen, was ist denn eigentlich mit den Preisen was ist denn eigentlich mit den Preisen im Stadion passiert
Ja,
in
ohne
den letzten
Frage.
Jahren.
Ja, ohne
Die, also
Frage.
die
Ist auch
Diskussion würde ich
teurer
halt zeitgleich führen wollen. Es wird immer, sicherlich auch zum Teil zu Recht, immer aufs Fernsehen draufgekloppt. Das ist alles so teuer und früher war ja alles besser. Ja, früher hatten wir auch einen Kaiser. Aber wenn man das mal gegenrechnet, ich meine, ich bin auch nicht bereit, das zu bezahlen, da brauchen wir gar nicht von reden. Aber wenn man das mal gegenrechnet, einfach mal so wirklich mal objektiv drauf guckt, dann würde ich mich lieber mal darüber unterhalten, warum kostet der Eintritt in ein Zweitligaspiel beim HSV 40 Euro?
Ja, das können wir.
Darüber würde ich mich viel eher mal unterhalten wollen, als über das Gleiche, was ich dann im Monat an Kosten fürs Fernsehen habe, wo ich dann genau weiß, ich sehe halt auch jedes Spiel für das Geld.
Ja,
Und
naja,
nicht
nun komme ich.
nur eins, ohne Anreise, ohne Essen, ohne
Ja, nun
Trinken.
gut. Ja, nun gut, nun finde ich diesen Vergleich, also sozusagen, was kostet mich das, wenn ich alles im Stadion sehen würde, finde ich schwierig, weil ich glaube, der Fernsehkonsument, die Fernsehkonsumentin ist jetzt nicht unbedingt immer auch eine allesfahrende Person dieser betreffenden Vereine, sondern da gibt es bestimmt auch Leute, die einfach sozusagen Fußball gucken wollen und dafür einfach sehr, sehr viel zahlen müssen. So. Also das kann man, glaube ich,
Aber das
dann
musst du
jetzt
auch im
erstmal.
Stadion auch.
Ja, muss im Stadion auch, aber wie
Ich muss
gesagt,
mir
ich würde das,
doch jetzt auch gut überlegen, wenn ich jetzt beim
richtig.
FCM ein Heimspiel besuche und nicht mehr so kann, weil ich körperlich vielleicht nicht mehr so kann, eben nicht in der Lage bin, 90 Minuten zu stehen, dann gehe ich auf den Sitzplatz, dann zahle ich ja auch für einen Platz im Block 9 oder Block 10, bin ich auch bei inzwischen fast 40 Euro.
Ja.
Entschuldigung, dass ich das ein bisschen überspitzt, für ein populäres Zweitligaspiel. So,
Ja.
und da, eben, genau, und das ist halt, also die Frage würde ich viel eher aufmachen, warum ist denn der Stadionbesuch inzwischen nicht mehr für jeden, das, was wir da halt schon mal hatten, die Diskussion, warum ist denn der Stadionbesuch nicht mehr für jeden so
Ja,
leistbar?
das können wir machen, das machen wir aber nicht mehr heute und das ist sozusagen, gehört jetzt für mich irgendwie tatsächlich auch nicht zur, also für mich ist das eine schiefe Argumentation im Zusammenhang mit diesem Ding jetzt hier. Also ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, aber hier geht es ja jetzt erstmal darum, naja, du musst verschiedene Anbieter nutzen, musst dafür einen Haufen Kohle bezahlen. Ich würde lieber in einer Welt leben, in der ich für, weiß ich nicht, 39,90 Euro einen Anbieter habe und alles gucken kann, worauf ich Bock habe. So. Das ist sozusagen das, was ich cool finde. Ich habe verstanden, dass das nicht mehr geht, dass das nicht mehr möglich ist. Ich sehe es beispielsweise bei meinen Eltern, die sind hochbetagt. Mein Vater wird nächstes Jahr 85. Und ist ja nun bekanntermaßen Dortmund-Fan. Also fällt in die Kategorie derjenigen, wo du meinst, der will dann halt auch alles sehen. Und der wird halt wahnsinnig, weil er halt irgendwie immer erstmal gucken muss. Also so. Und da muss er halt auch das technische Verständnis mitbringen in seinem hohen Alter, noch zu wissen, wann er wo wie draufklicken muss, um seine Mannschaft da sehen zu können. Ich finde das alles irgendwie doof. Und habe aber jetzt verstanden, dass es sozusagen zum, naja, sogenannten modernen Fußball eben dazugehört. Und dass das eben das Spiel ist und dass das halt zerklüftet ist und so. Und wie wir ja auch schon oft genug hier hatten, haben wir das ja im deutschen und im europäischen, naja, im deutschen Markt da schon noch verhältnismäßig gut. Gibt ja da auch andere sozusagen Beispiele, wo das noch viel, viel krasser ist. Ja, klar, und
Wenn du überlegst, England hat zwei Anbieter und selbst da siehst du nicht alle Spiele.
ja, eben, genau.
Ja, also
Genau,
es
genau.
ist halt auch, und die zahlen noch mehr als wir.
Genau.
Wesentlich mehr. Also
Ja,
schon krass.
klar. Ja,
Ich glaube,
ja.
bei uns ist einfach der Punkt, wir waren halt in Deutschland lange, 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 lange verwöhnt.
Genau,
Dadurch, dass
genau.
diese Geschichte halt lange, 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 lange im Free-TV lief, ohne dass da
Genau.
irgendwie, und dann hat man eben gemerkt, oh, Und da muss man eben auch die Vereine ein Stück weit machen, auch finde ich, in die Pflicht nehmen. Also wir schimpfen da auch zu Recht immer auf die Fernseh-, auf die TV-Anbieter, aber mir kommen da halt auch die Vereine immer zu kurz. Weil die sagen doch dazu auch nicht nein.
Klar, logisch.
Die wollen ja auch Maximum rausholen aus der ganzen Nummer.
Ja, ganz im Gegenteil, die sagen halt ganz laut ja sogar.
Genau, die schreien, genau, die schreien dann auch mit offenen Händen und sagen, hier, hier, mehr, mehr, mehr. Ja.
Genau.
Der Preis ist dann eben, das ist halt das Problem. Also ich glaube schon, also sollte man braucht es nicht vormachen, sollte die Zone tatsächlich jetzt durchkommen mit der Rechtevergabe, kannst du davon ausgehen, dann reden wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht mehr von 45, sondern wahrscheinlich von 60 Euro.
Genau.
Und klar.
Ich möchte vielleicht an dieser Stelle als Kerstin investigativ noch dazu sagen, wenn wir zurückkommen zum internationalen Fußball, ist es seit dieser Saison sogar so, dass noch nicht mal alle Champions League-Spiele bei DAZN übertragen werden. Nein, es gibt noch einen kleinen Anteil, der wird bei Amazon Prime gestreamt. Also
schon eine Zweierung.
Es wären dann sogar drei Anbieter, die man im Abo haben muss in dieser Saison, wenn man wirklich alles schauen will.
Ja. Ja, naja, gut, aber das werden wir drei Menschen hier in diesem Podcast nicht mehr ändern.
Nee, auch vor allem nicht ändern.
Nee, genau. Und das Angenehme an der Stelle ist doch, dass wir, Thomas hat ja jetzt schon mehrfach gesagt, Anhängerin eines Vereins sind, bei dem ein Anbieter noch reicht. Die Wahrscheinlichkeit, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir in unserem Leben nochmal ganz, ganz viele sozusagen Anbieter brauchen, um alle europäischen Spiele zu sehen. Das kann natürlich nur die Zeit zeigen. Insgesamt, ich finde es sowieso insgesamt einfach irre alles. Also allein schon, als du dafür in die Zahlen referiert hast, Thomas, sind mir die Ohren geschlackert. Das sind alles Größenordnungen, wo ich mir so denke, Junge, Junge, also pfui. Da weiß ich nicht, also, mir schlackern da schon die Ohren bei den ganzen Beträgen. Finde ich schon relativ krass. Aber so ist es eben heute.
Halt, und im Vergleich zu England ist es halt immer noch ein Witz, ja.
Ja, na klar. Naja, und vor allem, also gerade Stichwort England, also wird mir das immer mehr so bewusst, und in die Richtung bewegen wir uns eben auch. Und das finde ich eine Entwicklung, die hochproblematisch ist. Da ist es einfach, da ist sozusagen der Konsum eines Fußballspiels, ist da ein Luxusgut. So, das ist einfach so, also, und dann ist doch klar, dass du halt in die Kneipe rennst und dir die Hucke voll säufst, da hast du wahrscheinlich dann auch 40 Pfund gelassen, Minimum, hast dann Manchester United geschaut oder so, aber ich finde das einfach keine gute Entwicklung, dass das so ein exklusives
ist
Ding
ist. Das
ist
auch, brauchen wir gar nicht drüber reden, das ist,
so, das trollt sich mir alles einfach.
Das wirst du halt auch nicht mehr aufhalten, weil du siehst ja alleine schon diese Champions League Reform, wo kein Schwein so richtig durchsteigt, allein ja. Daran siehst du, und auch da wieder gebe ich den Staffelstab des Meckerns gerne an die Vereine, die zu dem allen Ja und Amen sagen.
Ja. Ja. Naja, weil kein anderes System mehr vorstellbar ist. So. Also weil sozusagen dieses Kapitalthema so übermächtig ist, dass das dann wie so ein selbstreferenzielles Ding wird und sich einfach von selbst erhalten muss, um einfach diesen Kapitalfluss am Leben zu halten. Das ist alles. Ach, das ist alles sehr, 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 sehr unschön, aber zur Kenntnis zu nehmen und wie gesagt, wenn man sich der ganzen Sache ein bisschen abstrakter nähert, auch ein interessantes Schauspiel. Also wirklich mal gespannt, was da am Ende bei rausploppt und was das möglicherweise auch für die Zukunft noch für Konsequenzen zeitigt und so weiter. Genau. Kerstin?
That's me.
Yes. Ich würde tatsächlich mal den Vorschlag aus dem Vorgespräch aufgreifen wollen und
bitte.
Das große sehr, sehr geil. Die große Podcast-Empfehlung, die liebevoll vorbereitet wurde von einem dir nahestehenden Menschen, in die nächste Woche zu schieben, sozusagen. Dafür dann aber ausführlich.
Genau, das können wir gerne so tun und dann haben wir auch in der kommenden Sendung jetzt schon definitiv eine Podcast-Empfehlung. Wer weiß,
genau.
Was in der Woche noch passiert.
Genau.
Genau, sehr gern.
Genau. Und wir müssen uns auch noch bewusst machen, dass wir.
Gut.
Dass wir in der, das ist mir völlig klar. Müssen uns auch bewusst machen, dass wir in der nächsten Woche ohne Thomas auskommen müssen, ja?
Das ist mir völlig klar.
Ja, klar,
ich fange ab morgen an zu weinen.
Okay, jetzt wurde es kurz ein wenig kälter hier im Podcast. Nee, aber also ich hatte das ja nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, die Aufnahme am 9.10. haben wir kollektiv gecancelt, weil alle im Urlaub sind, richtig?
Richtig.
So war es doch, genau. Und aber nächste Woche ist Thomas im Urlaub und ich vielleicht, aber wahrscheinlich nicht. Und dann dementsprechend können wir dann nächste Woche einfach genau über Darmstadt sprechen und uns dann freuen. Ist da nicht schon wieder irgendwie Pause? Nee, dann kommt. Ah nee, dann ist Fürth. Wenn ich das hier richtig
Richtig,
sehe.
und zwar zu Hause.
Genau, Fürth ist am 6.
6. Genau.
Genau, und
Mitten in
und
den
dann ist Pause.
Herbstferien.
Genau, und da bin ich im Urlaub und dann ist Pause und dann ist nochmal Pause.
Genau, und Pause bedeutet ja für uns aber nicht Pause auch,
Pause
nicht
bedeutet
wahr?
für uns nicht Pause.
Genau.
Erste Pause, Pause, zweite Pause, nicht Pause. Genau.
Erste
So,
Pause,
und
Pause,
wenn Sie
zweite
jetzt nicht
Pause.
komplett durcheinander gekommen sind, dann haben Sie das zweite Level des Podcast-Turns erreicht. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, genau. Gut, dann sollten wir vielleicht die Leute auch nicht länger quälen mit unseren Auswüchsen und Ergüssen hier und machen an der Stelle einfach mal entspannt Schluss. Sind ja dann
Ich
doch
hätte so
wieder.
gern noch eine Podcast-Empfehlung gehört, ja, schade.
Na, hör doch nächste Woche rein in deinen Lieblingspodcast, sozusagen. Außerdem hast du es doch im Sendungsdokument. Kannst du doch gucken.
Das ist egal, ich wollte hören, was dazu zu sagen ist und warum das so gut ist und so.
Ach so, na, das
Aber
musst du dann.
da muss ich heute scheinbar drauf verzichten.
Musst du sehr, musst du, es tut mir sehr, sehr leid. Ich fühle
Tut's dir
deinen
nicht,
Schmerz.
hör auf zu singen.
Das stimmt auch. Aber trotzdem fühle ich deinen Schmerz und bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich dir nächste Woche nicht einfach den Ausschnitt dieses Teils des Podcasts einfach schicke. Dann musst du es
Ja.
nicht, dann musst du nicht mal scrollen.
Ja,
Weißt du?
siehst
Oder
du?
skippen
Das
oder so.
wär ein schöner Kompromiss. Da
Ja,
gehe,
siehst
da
du?
lasse ich mich, da lasse ich mich drauf ein.
Naja, das ist doch schön. Dann machen wir das so. Dann kriegst du von mir ein Outtake sozusagen der nächsten Woche geschickt. Und ja, Kerstin und ich unterhalten uns dann über Darmstadt und freuen uns auf Fürth. Und genau, was da sonst noch so passiert. Wir haben natürlich auch diese ganzen anderen Themen hier noch mit im Blick und im Auge. Ja, und müssen Thomas jetzt irgendwie noch so einen virtuellen KI-Gesprächspartner basteln, mit dem er hier noch weiter virtuell rumpodcasten kann, während Kerstin und ich einfach schon schlafen. Genau, und in diesem Sinne bin ich jetzt mal frech und mache einen Deckel drauf. Vielen Dank für heute. Hoffentlich, vielleicht, eventuell habt ihr Lust, in der nächsten Woche dann auch wieder reinzuhören. Dann hier in der Zweierkonstellation. Und dann sage ich jetzt erstmal für heute auf jeden Fall schon mal Tschüss. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Thomas bockt. Na gut, bis dann.